Hallo und herzlich willkommen bei 300 Hertz, Folge 11 mit dem Felix.
Hallo und dem Huckel.
Hallo.
Fröhlichen Star-Wars-Tag euch allen.
Fröhlicher Star-Wars-Tag, wieso das denn?
Weil heute May the 4th ist.
Oh Gott.
Ja.
Ihr müsst wissen, der Felix ist ein totaler Star-Wars-Fanboy. Der hat nämlich diverse Poster und Yoda-Kuscheltiere und nein, nicht Kuscheltiere, aber
nein.
Du hast ein Papierfalt-Yoda.
Ein Origami-Yoda.
Origami, so heißt das, genau. Also, wenn ihr ihm mal irgendwann eine Freude machen wollt, dann könnt ihr ihm mit Star Wars Memorabilia?
What?
Naja, du weißt schon, so mit Star Wars Geschenken überhäufen, dann freut er sich.
Ja, Star Wars ist super. Star Wars und Gitarren.
Ja, und ihr hört jetzt sozusagen Version 2 oder Reloaded von Episode 11, denn in der ersten Aufnahme, die wir am Freitag gemacht haben, oder war es Freitag?
Am Donnerstag war es.
Donnerstag, da hatten wir auch mal diese von Podcastern so gefürchteten Audioprobleme.
Ja, meine Spur ging irgendwie zu Bruch. Da war es die ganze Zeit am Sägen und
Knistern
und Kruspeln und Knistern drauf. Ja. Und irgendwie habe ich nicht wirklich doll rausgefunden, woran es jetzt liegt, aber ich hoffe, es ist jetzt nicht mehr da. Also ich glaube, es ist jetzt nicht mehr da. Ich habe noch ein paar Testspuren gestartet und da war jetzt nichts weiter drauf.
Ja, ich höre auch nichts. Heute ist super.
Ich kann es mir nicht erklären. Na, du kannst jetzt, glaube ich, auch gar nichts hören, weil du ja sonst immer das rausgeroutete Audio aus meiner DAW gehört hast.
Aha.
Und heute gehe ich ja mit meinem Mikro direkt in Skype rein.
Aber du nimmst doch auch mit der DAW auf jetzt.
Ich nehme auch mit der DAW auf. Ich habe vorhin schon mal noch ein bisschen probiert, da war jetzt nichts weiter, was jetzt irgendwie merkwürdige Geräusche gemacht hätte.
Ja, das heißt, wir hätten jetzt im Zweifel noch ein cleanes, aber Audioqualität, ich kann noch nicht sprechen, Audioqualitäts, also das Skype-Signal hätten wir zur Not, das wollte ich sagen.
Ja,
was auch von der Audioqualität nicht so toll ist. Okay, also ihr merkt schon, wir sind noch ein bisschen angeschlagen von diesem Ausfall von letzten Mal.
Das nervt mich ungemein.
Weil das da irgendwie so unklar war, sind wir jetzt auch total back to the roots wie in der ersten Folge. Ich mache die Aufnahmeleitung, kein Einspieler zu hören, für beide muss reingeschnitten werden. Alles total einfach gehalten, aber hoffentlich diesmal dann mit awesome Audioqualität.
Ja, fürs nächste Mal sind Sachen in Bewegung. Also ich werde hier nochmal alles, was ich irgendwie an Audio gesteckt und installiert habe, neu zusammenknüppern, damit alles wieder frisch ist. Und ich werde mich mal noch irgendwie bemühen, so ein kleines zweites Mikro hier ranzubekommen, um dann eventuell doch mal endlich nach der 25. Folge irgendwann mal hier live ein bisschen Gitarre reinspielen zu können. Das ist natürlich immer noch alles provisorisch. Ich brauche einfach so ein Interface.
Audio Interface.
Genau.
Ja, ein Kollege von mir, der kriegt noch ein Kind und muss irgendwie sein Hardwarezimmer irgendwie ausräumen und verkauft so auf der internen Firmen-Marketplace-Seite sozusagen seinen ganzen Kram und der hat letztens so ein Focusrite Scala oder Scarlett 2i2 rausgehauen und meinte, hier für ein Fuffi ist unbenutzt und dann habe ich es sofort genommen.
Ja. Das Scarlett ist dieses kleine, ne? Dieser kleine rote Kasten.
Genau.
Ja, das kann aber leider bloß einen Kanal, oder?
Nee, zwei.
Zwei, aber das hat nur einen Monitorausgang.
Ja. Aber brauchst du zwei?
Ich hätte gern zwei, aber das geht auch erstmal ohne. Also für einen Fuffi hätte ich es auf jeden Fall auch sofort
genommen. Eben, genau.
Damit also, kann man echt nichts falsch machen mit dem Ding.
Ja, aber so ein kleines Audio-Interface, das sowas in die Handtasche passt, das kann jeder mal gebrauchen. Früher oder später. Zumindest, wenn mal gepodcastet werden soll. Und das empfehle ich ja sowieso jedem, das mal zu tun.
Dann brauche ich dann noch so ein Headset zu und dann hänge ich mir hier noch mein E906 vor der Gitarre und dann wird es mal ein Gitarrenpodcast.
Ich bin ja immer noch mit meinem guten alten Kondensatormikrofon.
Ja, das ist auch schön, aber ich bin da, glaube ich, nicht so mikrodiszipliniert und ich bin da eher für die Bequemlichkeit und dann für das gute Gitarrensignal.
Die Jugend von heute.
Ja, schlimm sind sie.
Ja, also jetzt mal ran an den Speck hier. Ne? Wir müssen ja unsere Themen natürlich auch abarbeiten und hier nicht uns im Geplänkel verlieren, obwohl es auch ganz schön ist. Und letztens hatten wir ja auch so ein bisschen Real-Life-Geplänkel oder Gespiele beobachten dürfen, denn ich bin ja wie angekündigt nach Leipzig gefahren, den Felix besuchen und aber auch Sleepy Sun live in Concert zu betrachten. Und da war der Felix auch dabei und noch ein Freund von mir von der Arbeit.
Genau, und ein Freund von mir von der Arbeit.
Ja, sehr wenig Hörer, muss man sagen. Und man muss auch sagen, also erstmal muss man sagen, glaube ich, gar keine Hörer, also zumindest hat uns keiner angesprochen.
Nee.
Und zum anderen haben die, die nicht da waren, also alle, auch ganz schön was verpasst, denn das Konzert war tatsächlich wieder mal ganz großartig. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist meine absolute Lieblingsband der Zeit, also aus der Neuzeit, sagen wir mal, ja. Und deswegen habe ich ja auch im Podcast aufgerufen, da hinzugehen und den Felix mitgeschleift. Und ja, du fandest das auch ganz gut, nicht wahr?
Genau, also ich kannte die Band nicht und jeder, der die Band auch nicht kennt, also das ist auf jeden Fall erstmal eine super Live-Erfahrung. Man denkt sich halt, okay, es wird vielleicht ein bisschen langweilig, denn jedes Lied klingt irgendwie auf eine Art und Weise gleich, aber dann steht man da und merkt erstmal so diese Wand auf Sound, die die Jungs da aus ihren Amps rausholen und man kriegt den Mund nicht mehr zu und freut sich. Also das war schon wirklich heftig. Auch von der Soundqualität war das Konzert halt irgendwie echt so einsame Spitze. Das erlebt man selten, dass man irgendwie wirklich mal Stimmen, Gitarren, Bass und Schlagzeug irgendwie voneinander unterscheiden konnte und nicht einfach bloß ein aus der PA kommt. Das war wirklich schön.
Aber sag mal, also findest du denn, alle Songs klingen da gleich? Also bei Bands wie Tame Impala, da habe ich das Gefühl, die klingen immer gleich, weil da die Dynamik immer die gleiche ist. Also es ist immer, zum Beispiel wenn du Tame Impala Alben hörst, die sind immer auf dem gleichen Pegel so in etwa gefühlt. Mhm. Und auch so der Rhythmus, also die variieren sehr wenig und irgendwie ist es sehr gute Hintergrundmusik und die ist immer so ein bisschen anders, aber nicht wirklich. Aber bei Sleepy Sunday habe ich das Gefühl, dass in jedem Song denken die sich da halt irgendwas Geiles aus, um dir eben die Kinnlade runterklappen zu lassen, so irgendwelche geilen Bass-Lines oder irgendwelche fetten, epischen Gitarren-Soli oder Rhythmuswechsel, die total verrückt sind oder ja. Ne, sowas
ja,
halt.
Ja, also musikalisch ist die Band halt schon wirklich echt krass und also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe mich ja jetzt nicht wirklich darauf vorbereitet und wenn man da so steht und jedes Lied fängt irgendwie ruhig an, dann drückt das Fassface und dann wird es wieder ruhig und dann drückt es auf einmal wieder. Da erscheint es jetzt halt erstmal, ob es immer so nach demselben Muster gespannt ist, aber das ist natürlich wirklich krass gemacht, was jetzt so die Dynamik bei denen angeht. Die Tempi wechselt zum Teil, also es ist schon wirklich ganz cool. Ich denke mal, wenn ich dich jetzt mit zu einem Steel Panther Konzert nehmen würde, würdest du auch danach sagen, so ja, war cool, aber haben die auch mal irgendwie ein anderes Lied gespielt? So.
Naja, gut, aber wenn man die Alben hört, dann merkt man das, glaube ich, mehr. Ich meine, die spielen ja dann natürlich auch so eine Kompilation beim Konzert und auf dem Album ist so das nochmal ein bisschen anders durchmischt, so die Dynamik. Da gibt es natürlich auch ein paar ruhige Lieder, die sie jetzt so in der Form nicht so viel gespielt haben.
Ja.
Sondern da waren schon immer die Brecher, die epischen Soundbrecher mit dabei.
Ja.
Aber ja, war auf jeden Fall eine schicke Location da, das UT Konnewitz in Leipzig.
Genau, also wirklich hübsch da.
Du warst ja auch zum ersten Mal da, ne?
Ja, darum. Also ich habe jetzt schon irgendwie so einige von diesen ganzen berühmten Leipziger Konzertlocations gesehen, aber UT war jetzt auch mein erstes Mal und ich war da auch echt beeindruckt von, allein wie das Ding aussieht.
Ja, also es muss
man... Altes Lichtspielhaus, total episch irgendwie aufgebaut, aber trotzdem alt, verranzt und kaputt.
Aber mit so einem fetten Portikus auf der Bühne.
Genau.
Und von außen sah der halt auch total unscheinbar aus, der Laden. Und man denkt so, was ist denn das hier für ein kleiner Minischuppen? Und dann geht man da so einen irgendwie 100 Meter Gang runter oder sowas in der Art.
Auf einmal ist da so eine riesige Halle.
Und auf einmal ist da so, fühlt man sich fast wie im Bunker, irgendwie, wenn man diesen Gang runtergegangen ist. Und dann ist da plötzlich so eine riesen Konzerthalle, schick ausgeleuchtet mit so einem Portikus auf der Bühne, sieht irgendwie alles sehr nobel und eben abgeranzt zur gleichen Zeit aus, also wirklich sehr schickes Ambiente, hat auf jeden Fall gut für die Band so gepasst.
Ja, echt Wahnsinn, das Ding.
Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Wir sind natürlich tief enttäuscht, dass jetzt nicht so viele Hörer unserer Empfehlungen gefolgt sind, aber vielleicht beim nächsten Mal.
Ich denke ja immer noch, dass wir zu wenig Werbung gemacht haben.
Immer noch zu wenig. Ich könnte schwören, aber dafür müsste ich jetzt nochmal die Folgen nachhören, dass ich in 2 Folgen dafür geworben habe.
Ja. Wir hatten auch irgendwie jetzt in der verworfenen Folge schon mal angedacht, eventuell so eine Art kleines Hörertreffen zu organisieren, wo man dann in den Kommentaren mal einen Kommentar zu abgeben kann, wo das dann gewünscht ist, ob in Leipzig oder Berlin und wo und welche Idee man haben könnte. Also das steht als nächstes mal so auf dem Zettel.
Ja, also
ein Hörer schrieb mich letztens an, ob er mit mir mal ein Bier trinken gehen kann, aber ich war krank und habe es dann irgendwie auch nicht auf Reihe bekommen. Also wer mit uns mal Bier trinken will, Das machen wir natürlich gern.
Muss nur Bescheid sagen.
Bloß Bescheid sagen, genau. Vielleicht finden sich da auch noch ein paar mehr, die da mitkommen möchten.
Und wer mit uns zu Just Music gehen will und in der Gitarrenabteilung ablästern will.
Das ist natürlich auch mal eine gar nicht so verkehrte Idee. Irgendwie Hörertreffen bei Just Music, jeder probiert eine Gitarre aus und danach gibt's Bier und Pizza oder sowas.
Ja, naja, aber ich weiß nicht, ob die Laune, also ob das wirklich so förderlich ist
dabei, Just Music. Ja. Ist, ja.
Okay. Da braucht man dann hinterher vielleicht viel Bier. Aber dann denken die Hörer vielleicht, ja doch, sie hatten recht, verdammt.
Ja, solange man nur ausprobieren will und nicht kaufen, müsste ja, das stimmt, ja da eigentlich ganz gut funktionieren.
Klar. Ja, also sagt Bescheid, wenn ihr mal Bier trinken wollt, da sind wir auf jeden Fall für empfänglich und wir sagen das nächste Mal Bescheid, wenn wieder irgendwelche Konzerte sind, wo wir denken, dass jeder, der irgendwas mit Gitarrenmusik zu tun hat, irgendwie hin muss.
Genau.
Ja. Ja, also, ach so, was noch ganz nett war auf jeden Fall und warum ich überhaupt eigentlich nach Leipzig gekommen war, war ja, weil die in Berlin bei so einem Festival gespielt haben. Es war zwar Indoor, aber war halt trotzdem relativ groß, ein paar tausend Leute. Und ich habe mir halt auch so gedacht, wenn ich nach Leipzig fahre, in diese kleine Location, dann gibt es bestimmt eine Chance, mit denen noch so ein bisschen zu schnacken, mit der Band. Das war nämlich in Berlin letztes Jahr, als sie das zweite Mal kamen, auch so. Da waren die im Roten Salon. Und da waren, weil die nur auf der Durchreise waren, das ganz spontan nochmal angekündigt haben, waren dann nur so 50 Leute oder so. Und da konnte man dann aber hinterher mit denen noch an der Bar chillen und draußen einen rauchen und irgendwie ein bisschen mit denen schnacken. Und die waren auf jeden Fall alle sehr, sehr, sehr nett und sehr, in Englisch sagt man humble. Wie sagt man denn das in Deutsch? Also ich habe die auf jeden Fall mit Liebe und Freude überschüttet oder Lob, besser gesagt. Und die waren da auch sehr empfänglich für und haben sich auch gefreut. Und das war wirklich, das ist, warum ich die kleinen Konzerte so gerne mag.
Ja, das war wirklich cool. Haben dann mit denen halt noch ein Bier getrunken und mit Lob überschüttet und noch so einen kleinen Gear-Talk und Equipment-Talk angezettelt. Ja, war ganz lustig, die haben sich gefreut.
Ja, also die sollen auf jeden Fall wiederkommen und das ist auf jeden Fall auch immer wieder eine große Freude, wenn es so Nischenmusik gibt, die es über einen großen Teich schafft und die immerhin ja das vierte Album eben auch schon gemacht haben, was nicht vielen dieser Bands gegönnt ist. Also es gibt noch so ein paar andere Bands, die ich so im Laufe der letzten Jahre eigentlich auch ganz gut fand, aber die es halt auch nie so jetzt den großen kommerziellen Durchbruch geschafft haben und dann auch nach dem ersten Album nie wieder zu sehen waren. Und die Jungs, die schaffen es irgendwie jedes Jahr zu touren und noch Alben zu machen und dafür bin ich ja wirklich sehr verbunden. Und sie machen halt auch coole Sachen, dass sie zum Beispiel ihre, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass ihre CD halt selber auf der Webseite verkaufen und wenn du die Schallplatte kaufst, dann kriegst du gleich den digitalen DRM und Watermark-freien Wave-Download und solche Sachen. Also die machen schon cooles Zeug so insgesamt.
So soll das sein.
Ja, also kann man nur anderen Bands auch so empfehlen. Macht genau. Coole Musik, auch wenn es in der Nische ist. Tourt durch die Welt und verkauft eure Musik selber und nicht unbedingt jetzt nur auf iTunes oder übers Label oder sucht euch ein cooles Label aus, wo ihr im Prinzip machen könnt, was ihr wollt. Dann kommen Felix und ich und überschütten euch auch mit Lob.
merkt man halt bei den Jungs extrem, dass sie halt Spaß am Gerät und Spaß am Spielen haben und nicht unbedingt irgendwie das machen, um jetzt zwanghaft mit Kohle zu machen, sondern eher irgendwie, um halt ihre Mucke irgendwie rauszubringen.
Genau, die leben so für cool. Die Musik, ja.
Ja.
Das finde ich auch immer bei Bands wirklich sehr sympathisch, wenn du merkst, die wollen natürlich auch Erfolg haben und gemocht werden, aber das ist jetzt nicht so das vordergründige Motiv und die tun nicht alles, um ins Radio zu kommen oder so, sondern die machen, worauf sie Bock haben und freuen sich, wenn es gefällt.
Ihre Seele noch nicht verkauft.
Genau.
Hoffen wir mal.
Ach so, da fällt mir übrigens ein, eine Band, die auch ihre Seele nach immer noch nicht seit 24 Jahren verkauft hat, ist ja The Brian Johnston Massacre. Und die spielen im Juni in Berlin. Mhm. Und das ist ja auch eine meiner Lieblingsbands. Hatte ich bestimmt schon mal erwähnt auch, warum. Ich kann es ja nochmal kurz sagen, aber die sind halt eine der ersten Indie-Rock-Bands gewesen, als es das Wort Indie-Rock so eigentlich noch gar nicht wirklich gab, ja. Und die haben viel Drogen genommen früher und haben sich auch schon 23 Mal aufgelöst und wieder zusammengefunden und spielen jetzt aber fast wieder in Originalbesetzung. Und ja, die haben auch so einen ganz eigenen Sound und es gibt einen Film über die Dig, D-I-G, Ausrufezeichen. Hatte ich auch schon mal bestimmt erwähnt, aber sage ich nochmal, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und das erste Konzert, was ich von denen gesehen habe, vor ein paar Jahren im Knark, das war episch, da haben die 3,5 Stunden gespielt. Und richtig geil. Und wie gesagt, die haben halt 3 Gitarren auf der Bühne, also eine 12-seitige, 2 normale, ein Bass, eine Orgel, ein Schlagzeug, ein Tambourine Man. Also die Bühne ist voll mit Leuten und die spielen einfach richtig geil zusammen. Und die 2 anderen Male waren die halt in so einer Location, die nicht so geil war, also vom Sound richtig furchtbar eigentlich. Deswegen hat es so ein bisschen die Awesomeness von der Band so geschmälert oder der Performance, aber ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, wo die dieses Jahr spielen. Aber da werde ich auf jeden Fall hingehen. Vielleicht kann ja diesmal der Felix nach Berlin kommen. Und dann hätten wir dann schon so ein kleines Hörertreffen. Ich glaube, die Tickets sind auch relativ günstig. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit. Und die haben halt auch, immer wenn sie so einen Major-Label-Deal hatten oder so, haben sie irgendwie eine Schlägerei auf der Bühne angefangen oder haben sich spontan aufgelöst oder haben das Geld genommen und haben sich ein eigenes Studio ins Haus gebastelt, damit sie die nächste CD wieder selber aufnehmen können. Und solche Sachen, also die haben so einen relativ legendären Ruf, werden jetzt halt auch nicht jünger, aber eigentlich waren die letzten Konzerte immer ganz cool.
Ja, ist schön, wenn man sich nicht reinreden lassen muss beim Musikmachen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das leben die ganz explizit aus und aus der Band sind halt auch so ein paar andere Leute dann ja bei den verschiedenen Auflösungen ja rausgestolpert, zum Beispiel der Peter Hayes, der dann Black Rebel Motorcycle Club gegründet hat. Ein anderer Gitarrist, der mal da war, der hat die Warlocks gegründet und war noch irgendeine Band, die relativ bekannt ist. Und das ist sozusagen aus diesem Dunstkreis ist da relativ viel anderes entstanden. Deswegen, also die haben schon Street Credibility. Ja. Soll ich mal eine geile Überleitung machen?
Mach mal geile Überleitung. Jetzt bin ich gespannt.
Also genauso wie es schön ist ja, dass so kleine Bands aus Amerika nach Europa über den großen Teich kommen, damit wir über ihre Klänge oder uns an ihren Klängen ergötzen können. Genauso schön ist es, wenn so kleine Effektpedale aus den USA über den großen Teich schaffen und wir uns auch an diesen Klängen irgendwie erfreuen dürfen. Und wie war
Wahnsinn.
Die? Denn ich habe mir nämlich Pedale gekauft und die sind auch aus USA gekommen, über den großen Teich.
Dann erzähle doch mal.
Ja, also das erste ist der Knaller. Das erste ist ein besonderer Knaller. Dabei handelt es sich nämlich um ein Fuzzpedal und ich hatte ja hier, haben wir ja schon über diesen Silicon Fuzzmaster von Love Pedal gesprochen, der auch schon richtig cool ist. Und dann habe ich letztens, was ich so manchmal tue, wenn ich so abends im Bett noch liege und noch nicht so ganz müde bin, dann gehe ich so auf proguitarshop.com und klicke da so die Kategorien durch, um mich mal so inspirieren zu lassen, was man noch in seine Effektpedalsammlung so aufnehmen könnte, weil die halt die ganzen kleinen Pedalhersteller sozusagen listen und die gibt es in Deutschland halt nicht. Also in Deutschland die großen Händler oder die kleinen Händler, die importieren halt mal hier und mal da, aber in den USA gibt es einfach unendlich viele von so Schrauberbuden, die Pedale machen. Und bei Pro Guitar Shop gibt es eine ganz gute Vorselektion, sage ich mal. Und da hat der Andy mit so einem YouTube-Video letztens den Solid Gold FX Rosies Fuzz vorgestellt. Und da haben ja die Ohren geschlackert beim Video gucken. Wird natürlich in den Shownotes verlinkt. Denn dieser Fuzz, der klingt einfach, der ist so fett und so geil. Das gibt's überhaupt gar nicht. Zum einen, weil er es schafft, sehr variabel zu sein und man kann also einen richtigen schlabbrigen Oldschool-Fass da rausholen. Und man kann ihn aber auch so ein bisschen moderner mit Kompression und so fahren. Das ist schon mal gut. Und zum anderen Ist ja auch oft so bei, wenn man eine Les Paul hat mit Humbuckern oder Gitarre mit Humbuckern und man nimmt so ein Fass und will halt irgendwie, haut halt so voll rein, dann matscht das halt bei einigen Fasspedalen so richtig weg, dass man es eigentlich kaum ertragen kann. Oder ist es so, die funktionieren für einen Humbucker, aber dann auf dem Single Coil klingen sie zu dünn, oder wenn man Single Coil Gitarre hat, dann klingt der irgendwie fett, oder und dann beim Humbucker ist es wieder matschig. Also irgendwie gibt's immer so ganz oft so Fasspedale, die so nur bestimmte Sachen gut können, aber nicht für alle Gitarren geeignet sind oder nicht für alle Kombinationen von Effekten oder wie auch immer. Und dieser Solid Gold Fass, der funktioniert für beides, weil der hat so ein Fat und ein Thin Switch. Das heißt, auf einer Telecaster, meiner Telecaster zum Beispiel, da schaltet man auf Fat und plötzlich klingt deine Single Coil Gitarre wie eine Humbucker Gitarre. So von der, vom Braten her. Und bei einer Les Paul, wenn man halt so relativ, starke Pickups hat, dann schaltet man sozusagen auf den Thin Mode und dann ist das alles so ein bisschen zivilisierter und man kann sogar Rhythmus mit der Les Paul und dem Fass spielen und es klingt immer noch gut. Und eigentlich, als ich den bekommen habe und ausgepackt habe, eingestöpselt, irgendwie die ersten Töne da angespielt, ist mir sofort ein fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert worden, weil es einfach nur, also instant Jimi Hendrix Feeling, instant Led Zeppelin Feeling, also es geht total die Post ab.
So soll das sein, wenn man ein neues Pedal auspackt und zum ersten Mal ansteckt.
Ja, ich glaube tatsächlich, so viel Spaß hatte ich, glaube ich, noch nicht beim ersten Mal so ausprobieren. Weil meistens muss man immer so ein bisschen an den Reglern spielen. Und, ja. Und da war es so der erste Slide auf der tiefen E-Seite und es war schon so, yeah. Hast du dir in der Zwischenzeit mal das Video angeguckt?
Nee, habe ich noch nicht geschafft. An welchem Amp hattest du es zuerst getestet? An deinem Fender oder am Orange?
Na, zu Hause an dem kleinen Orange Micro Terror habe ich es zuerst getestet und der.
Da war es schon krass genug.
Und der war schon krass, also den habe ich so clean wie möglich eingestellt. Aber ja, der ist halt, also den Orange Micro Terror, das ist eigentlich meistens nicht so geil für Pedale noch davor. Also seine eigene Zerre kann er gut. Ein bisschen Delay geht auch noch, aber meistens, wenn man dann aus den Pedalen noch Zerre drauflegt, dann klingt es nicht gut. Aber mit dem Solid Gold war auch diese Kombination fett. Mhm. Und dann bin ich halt natürlich letztens auch im Proberaum gewesen und habe das an den Hot Rod angeschlossen und da geht die Post dann noch mal mehr ab.
Wird's noch etwas rührig.
Ja, also das ist wirklich ein Spitzenfass, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und die Geschichte, also ich habe den noch auf so ein bisschen speziellen Wege bekommen, denn den gab es irgendwie noch nicht zu kaufen. Dann habe ich die Webseite besucht von Solid Gold FX, ist halt so eine kleine Schmiede, die meinten, ja, schreib uns eine Mail, wenn du es kaufen willst. Sagen wir dir einen Dealer, habe ich eine Mail geschrieben, meinten sie, ja, hier, der und der, schreibt den mal in Deutschland an, habe ich den angeschrieben. Meinte er, ja, dann frag doch mal hier so einen Daimel Custom Guitars in Schöneberg. Das ist eine ganz witzige Werkstatt, oder nicht witzig, aber ich habe den Laden mal durch Zufall gesehen. So ein Typ, wie man sich das so vorstellt, der irgendwann dachte, ja, ich baue jetzt halt Gitarren. Hat sich da in Schöneberg so im Erdgeschoss einfach so eine komplette Gitarrenwerkstatt reingezimmert und bastelt da fleißig Gitarren. Und der hat wohl diese Solid Gold FX Pedale. Und dann habe ich ihn aber noch ein bisschen bezirzt, den Typen da, der mir zuerst genannt wurde. Und dann hat er gesagt, ja, okay, pass auf, hier ist meine PayPal-Adresse und schick mir das Geld, dann schicke ich es per Post. Und zwei Tage später war es da. Und das Ding heißt, glaube ich, cms-music.de. Und eigentlich sieht es so aus, als ob die Pedale auf der Webseite verkaufen. Aber der Typ meinte, dass er eigentlich nur an die Retailer in Deutschland, also an die Händler in Deutschland, das weiterverkauft. Also der holt sich sozusagen die Pedale aus den USA.
Quasi der Einkäufer für Deutschland.
Ja, zumindest für so ein paar spezielle Pedalmarken.
Ja, dann hattest du sehr Glück, dass du es da bekommen hast. Ich hatte mich auch mal an so einen Retailer für Deutschland gewandt, als ich mal ein paar Hagström-Ersatzteile brauchte und es ging völlig nach hinten los. Ach ja, du brauchst Tonabnehmerringe. Können wir die bestellen. Dann hat es 3 Monate gedauert. Dann habe ich wieder gefragt, ja, sind bestellt, kommt bloß noch nicht an, dauert noch eine Weile. Und jetzt seitdem habe ich nie wieder von denen gehört.
Okay, aus welchem Land kommt denn Hagström?
Eigentlich aus Schweden, lassen aber in Korea produzieren. Haben jetzt aber auch wieder so eine krasse 1000 Euro teurere Serie, die dann direkt in Schweden produziert wird. Aber ich habe auch Hackström direkt mal angeschrieben. Die lassen sich irgendwie auf Ersatzteilkauf nicht ein. Und die verbauen natürlich auch so ekliges Spezialzeug, wo du jetzt nicht einfach so ein Standard irgendwie Gibson oder Göldo, Schaller, irgendwas Pickup-Ring kaufen kannst und den da drauf montierst, sondern da passen die Fräsungen und die Löcher nicht. Das ist alles.
Musst du dir 3D drucken.
Ja, genau. Es ist ja auch nicht akut, es wäre ja, wenn dann bloß kosmetisch gewesen, von daher ist es mir eigentlich recht egal, aber ein bisschen nervig finde ich es trotzdem.
Absolut, ja.
Ich meine, so ein Pickup-Ring ist ja jetzt nur nicht ganz so wichtig, es sei denn, der reißt komplett ein, aber wenn man jetzt mal irgendwie einen Elektronik-Schaltplan haben will oder hier irgendwas an dieser komischen Spezialseitenhalterung kaputt geht, dann steht man halt erstmal blöd da und muss zum teuren Gitarrenbauer, als dass man es irgendwie mit normalen Ersatzteilen selbst fixen könnte. Sowas finde ich immer ein bisschen ärgerlich.
Ja, das stimmt. Also,
das ist so das Schöne, denn an den großen Firmen, irgendwie Fender und Gibson, da gibt es in allen möglichen Gitarren-Online-Shops Ersatzteile zu kaufen.
Ja.
Und bei denen muss man nicht mal groß überlegen an den Gitarren. Die sind so einfach aufgebaut und dann schraubt man es halt dran und schraubt es ab und steckt um und lötet fest und dann funktioniert halt alles wieder.
Ja, das ist zum Beispiel bei Ibanez.
Was für ein Ding?
Oder Ibanez-Gitarren.
Ja.
ist das ja auch so. Da wollte auch, glaube ich, hier unser Bassist, der hat noch so eine Ibanez-Gitarre.
Ibanez. Oh Gott.
Die änderten die Jungs, die sagen das doch immer so. Keine Ahnung, wie das richtig ausgesprochen wird. Egal.
Ibanez.
Der hat auch noch so eine Gitarre von Ibanez und da war das Floyd Rose irgendwie im Arsch. Und da hat er dann auch versucht, Ersatzteile zu bekommen und es war halt unmöglich. Du musst dann so auf irgendeine shady Retailer-Seite von Ibanez Deutschland, musst du dann irgendwie nicht da durch so ein Formular klicken und von irgendeinem Typ, der irgendwie dir eine Privatnummer gegeben hat, das Ersatzteil dann bestellen und irgendwie Rätsel raten, welche Nummer das denn wohl hat und so ein Zeug. Also ganz furchtbar.
Aber hätte man da nicht direkt von einem Original Floyd irgendwie was nehmen können?
Nee, das waren halt, ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Original Floyd ist. Auf jeden Fall waren das so ganz komische Befestigungsschrauben und ach, es war, ja. Am Ende hat es auch alles geklappt, aber es war halt nicht einfach so mal in den Laden gehen oder irgendwie bei Thomann mal schnell klicken, sondern die musstest rausfinden, welche Serie ist die Gitarre aus welchem Jahr. Ja, und die Seriennummer steht halt, die auf der Gitarre steht, die hilft dir nicht weiter, weil man die nirgendwo eingeben kann. Da muss man irgendwie erstmal so ein bisschen Rätsel raten und ja, ist halt nicht so wie, ich kaufe mir jetzt mal eine Telecaster-Brücke oder so. Ich meine, das ist halt auch klar und es ist ja auch gut so, dass es so ein bisschen Varianz gibt, aber ja, aus Konsumentensicht oder als Kundensicht ist es natürlich so ein bisschen blöder. Deswegen zum Beispiel, wenn mich jetzt immer so Leute fragen, ja, wie findest du denn jetzt Ibanez-Gitarren oder so, sage ich auch meistens, ja, sind schon korrekte Gitarren, aber eben so Ersatzteile oder so kann mal schwierig werden.
Naja, ich verstehe auch immer nicht, warum Gitarrenhersteller sowas machen und halt nicht das Original Floyd einbauen, sondern so eine Ibanez-Spezialversion oder so ein nicht lizenziertes halt. Das ist so eine mega Pest, wenn da mal irgendwas dran kaputt geht oder auch einfach nicht so ist wie einem Original-Floyd, aber der Gitarrenkorpus eigentlich auf einen Original-Floyd gefräst ist, dann hat man da nur Probleme mit. Ich habe das mal erlebt an so einer ESP-LTD-Gitarre. Da wollte ich eigentlich nur mal Saiten wechseln und die Fräsung, die passt halt schön auf einen Original-Floyd, aber dieses Floyd, was da drauf sitzt, ist halt kein Original-Floyd Rose. Also nur ein Floyd Rose, wo Floyd Rose draufsteht, ist ein originales. Und an dem Teil waren irgendwie die Schrauben in so einem merkwürdigen Winkel dran, um diese kleinen Steinchen zu lösen, wo man die Saiten einklemmt, dass man da mit keinem vernünftigen Schlüssel der Welt irgendwie drangekommen ist. Weil sich ansonsten, sobald man die Schraube irgendwie ein Stückchen gelockert hat, sprang einem da irgendwas von diesen Federn entgegen, die irgendwie diese Feinstimmer festhalten sollen. Und es war einfach bloß eine komplette Krankheit, dieses Ding.
No.
Verstehe ich nicht, warum man sowas macht. Denn okay, ich meine, ein richtiges Floyd Rose ist halt teuer, aber mein Gott, dann kostet es halt ein Huni mehr. Schlimm sowas. Ich verstehe auch immer nicht, warum Gitarrenhersteller nicht einfach mal auf ihre Website so ein Feld packen können, wo man hier seine Seriennummer eingibt, um dann wenigstens mal irgendwie die Serie und das Baujahr zu erfahren.
Ja, das ist wirklich...
Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein.
Ja, aber die bauen halt Gitarren und nicht Webseiten. Ne? Das ist,
ja, okay, das merkt man. Es gibt jetzt auch wieder so eine schöne neue Erfindung von Fender, wo man sich im Prinzip so Custom-Shop-mäßig seine eigene Gitarre zusammenklicken kann. Ist, finde ich, immer ganz schön, wenn man mal so irgendwie ein Mockup von seiner eigenen Gitarre haben will, um jetzt mal zu gucken, ah, wie sähe das denn aus, wenn ich da jetzt zum Beispiel ein schwarzes Schlagbrett draufsetze, anstatt mein weißes, was ich hier drauf habe.
Mhm.
Ja, aber irgendwie hat man wieder gemerkt, dass die Idee dahinter eigentlich ziemlich nett ist. Ich wünsche mir auch sowas immer in gut funktional. Sowas gibt es übrigens noch für Les Pauls und SGs, das funktioniert super. Bloß für Strats irgendwie nicht. Und es funktioniert nicht wirklich gut und die Optionen, die man da auswählen kann, die sind halt letztendlich auch für den Garten. Also ist man fast besser mit bedient, wenn man sich irgendwie in Photoshop was selber zusammenflunzt. Ich hoffe mal, dass das noch ein bisschen verbessert wird. Mich wundert es übrigens auch, also das gibt's jetzt neu irgendwie auf der Fender-Website. Da gab es irgendwie vor ein paar Jahren schon mal so einen Strat-Editor. Der hat super funktioniert, der war super zu bedienen und er konnte irgendwie alle möglichen Spezifikationen und Farben und hier kannst du noch die Spitze von dem Fünfwegschalter farblich anpassen und irgendwie ein eigenes Bild für hochladen, wie der aussehen soll. Also so wirklich alles bis ins letzte Detail und cool gemacht. Und das neue Ding jetzt, so, ja, hier wähl dir mal Holz aus und irgendwie hier hast du 5 Farben, die du da aussuchen kannst. Weißes oder schwarzes Schlagbrett, hier Hals, Palisander oder Ahorn und dann bestell mal bitte.
Ja. Mhm. Naja. Also wenn ich meine eigene Custom-Gitar-Firma mal irgendwann aufmache, ja, dann wird es sowas geben.
Ja. Ist bloß dann zu hoffen, dass die Leute nicht sagen, Webseiten bauen kann er, aber Gitarren nicht.
Ja, mal schauen, also ich denke, ohne jetzt genauere Daten nennen zu können, aber dieses Jahr werde ich 1 bis 2 Gitarren noch gebaut haben, wahrscheinlich, um so Erfahrungen zu sammeln. Und dann schauen wir mal weiter, wie viel.
Dann geht's in die Serie.
Wie viel Bock ich habe, das weiterzumachen. Naja, zumindest der Typ mit, oder der Freund hier mit der CNC-Fräse, da könnte man schon so Kleinserien durchaus sich vorstellen. Ist halt ein bisschen Zeitaufwand, aber die sollten schon bezahlbar bleiben, würde ich sagen. Also ich will jetzt nicht so eine 3000 Euro super Custom Gitarren bauen, aber ich denke mal, dass zum Beispiel so dieser Preis von der Chapman Gitarre, der ist, wenn du es in Deutschland halt baust und hier die Teile und so kaufst, der ist nicht zu machen. Also
so ein Tausi ist schon zu rechnen, oder?
Ein Tausi ist wahrscheinlich schon zu rechnen und wenn du dann noch die Arbeitsstunden draufrechnest, dann bist du wahrscheinlich auch schon so bei noch ein bisschen mehr. Also so 1500 könnte ich mir schon als einigermaßen realistisch und nicht zu vermessen vorstellen. Ich meine, ja, ob das dann irgendjemand haben will, das ist eh die andere Frage. Ich baue es ja erstmal für mich selber, aber falls es jemand anders haben will, dann wäre das nicht unmöglich, sagen wir mal.
Ja. Ja, es ist schon heftig, wie viel Geld eigentlich in so einem Instrument stecken muss, damit es irgendwie halbwegs anständig ist. Also jetzt so 1000 bis 1500, die muss man halt ausgehen, damit es vernünftig verarbeitet ist und damit anständige Parts drauf verbaut sind.
Ja.
Und ich sag mal, dann ist da noch kein aufwendiges Binding dran, kein Speziallack, keine krassen, hübschen Inlays oder sowas, sondern irgendwie nur Brett mit vernünftiger Hardware in gut zusammengeschraubt. Das ist schon krass.
Ja, also den Hals, den ich mir für meine Telecaster gekauft habe, der ist ja, hat ja auch 230 Euro gekostet und der ist halt super plain, da ist nichts dran, keine Special Inlays und so weiter, der ist einfach nur gut zu spielen, fertig. Also wenn man da irgendwelche Spezialitäten noch haben würde wollen, dann 230 ist dann erst der Anfang.
Ja, so soll es ja auch sein, aber es ist schon, ne, ist schon krass, wie viel Geld man eigentlich erstmal bereit sein müsste auszugeben.
Ja, hat man ja hier schon mal so aufgezählt. Ich mache jetzt noch mal ganz kurz, damit die es noch nicht gehört haben, jetzt ganz schnell einen Überblick haben. Also Hals 230, Pickups kann man ja auch gut und gerne 200, 250 Euro ausgeben für gute, also sagen wir mal 200. Ja.
Ja.
Dann die Brücke kostet auch nochmal 100, 150 Euro, je nachdem, wie gut die sein soll. Dann der Rest der Elektronik, der läppert sich dann auch nochmal so auf ein paar 20 noch was Euro zusammen. Dann kommt noch der Korpus dazu, auch nochmal 70, 80 Euro mindestens, eigentlich mehr. Ja, und dann noch die Arbeitsstunden halt. Ne? Und dann bam, bam, haben wir den Salat.
Darum irgendwie anständige Mechanik und verarbeitet es jetzt auch noch werden.
Das, ja.
Naja.
Ja, das stimmt, die Tuner, die kosten schnell. Auch nochmal ordentlich Geld tatsächlich. Also es, manchmal bin ich so ein bisschen verwundert, ne, wie so die unterschiedlichen Metallteile kosten. Zum Beispiel habe ich mir einen Bohrständer gekauft, unter anderem, um auch Löcher in Gitarren zu bohren.
Das heißt, du hast jetzt eine Bohrmaschine, die du in den Ständer einspannen kannst.
Ja.
Geil.
Und der Bohrständer ist auch so ein richtig, also den Link packe ich euch auch noch in die Shownotes, aber das ist so ein richtig massiver, solider Druckguss, wie auch immer, also da wackelt nichts. Und der hat in X und Y 50 Zentimeter Spiel, was ja bei den Bohrständern...
Das ist schon ganz schön anständig.
Ja, das ist halt so ein Bohr- und Fräsständer und geil. Die normalen Bohrstände, die gehen ja immer nur so, also nach vorne holen kann man die eigentlich nicht, die sind immer so im festen Abstand.
Nur nach unten.
Genau, immer nur nach unten und den kann man halt auch noch sozusagen nach vorne holen. Auf jeden Fall, das ist halt ein massives Ding, das wiegt 11 Kilo, die Bodenplatte oder was auch immer und das ist so richtig Maschinenporn.
Ach geil.
Und das Ding hat halt 150 Euro gekostet. Und wenn ich mir jetzt so überlege, was so, weiß nicht, Vintage-Klusen-Tuners für eine Telecaster kosten, und das ist so vom Metallgegenwert halt irgendwie ein Witz, ja.
Ja.
Aber gut, der Prozess, das zu bauen, ist halt wahrscheinlich, also die Maschinen, um dann so feine Mechaniken zu bauen, die sind halt wahrscheinlich dann irgendwie ewig teuer, keine Ahnung.
Es kommt wahrscheinlich auch einfach auf die Margen an, die produziert werden können.
Ja, aber manchmal denkst du halt, also du kriegst so einen Block Metall in die Hand, der massiv und solide und gut verarbeitet ist und der kostet 150 Euro und dann kriegst du halt so eine Handvoll irgendwie Metall-Schnupsis und es kostet einfach das Gleiche und man denkt sich so, also der Rohstoff ist es nicht, offensichtlich. So.
Ja, da ist schon ganz schön viel Voodoo mit drin, würde ich meinen.
Ja, also ich meine, ist auch so die Frage, zum Beispiel so ein Effektpedal, ne, die kosten ja alle in etwa gleich, es gibt immer mal Ausreißer. Aber so 150 bis 200 Euro kosten ja die meisten.
Ja, das ist so normal eigentlich.
Und jetzt mal ganz ehrlich, also wenn man sich die Elektrik da drauf anguckt, das ist nicht so, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, wie man gerne so sagt. Und das ist schon ein komischer Zufall, dass die dann auch alle, also bei Electro-Harmonics, da gibt es ja immer mal wieder günstigere.
Mhm.
Und so, und auch hier und da, zum Beispiel mein zweites Pedal, was ich ja gekauft habe, den Oli 11, den ich mir nochmal gekauft habe, weil es eine Blacker Than Black Edition gab und ich ja eh mein zweites Pedalboard jetzt irgendwie anfangen will.
Der Trend geht nämlich zum Zweitpedal.
Genau, der hat auch $89 gekostet oder so, also der war auch günstiger. Aber irgendwie denkt man sich auch so, ja okay, die haben sich jetzt alle einfach drauf eingeschossen und machen da halt irgendwie so einen Drive und tauschen mal einen Kondensator, dann klingt es anders und bang, irgendwie fliegen die Dollar nur so in ihre Richtung.
Naja, so war es ja eine Zeit lang, weil jeder im Prinzip den Tube Screamer nachgebaut hat mit, hey, guck mal, wir haben noch einen vierten Regler dran und das Case sieht anders aus. Gib uns mehr Geld als für einen normalen Tube Screamer. Ja, die Zeiten sind zum Glück rum.
Ja, also... Ja, na gut, aber wir wollen mal nicht zu, ohne da uns genau auszukennen, wollen wir es mal nicht zu sehr verallgemeinern und hier große Verschwörungstheorien und marktbeherrschende Prinzipien darüber spekulieren oder Verschwörungstheorien ausarbeiten. Aber ein bisschen merkwürdig finde ich das schon manchmal.
Tja, ja.
So, und warum will ich jetzt ein zweites Effektboard? Weil, wir haben jetzt endlich einen Proberaum. Das hat auch lange gedauert.
Ah.
Da sprechen wir auch seit der ersten Folge schon drüber, ne?
Ja, ich glaube auch.
Ja, jetzt haben wir einen schönen in Berlin, genau am S-Bahn-Ring Tempelhofer Feld, mit Blick aufs Tempelhofer Feld, mit Fenstern im vierten Stock, Tageslicht, voll toll. Und da steht jetzt natürlich mein Verstärker und da soll auch gerne mein Pedalboard dauerhaft stehen, damit ich nichts mehr nach Hause schleppen muss. Und dafür brauche ich dann ein zweites Pedalboard und jetzt habe ich mir, damit ich zu Hause halt auch ein bisschen Pedals habe. Und deswegen habe ich mir den OD11 eben in dieser Special Blacker Than Black Edition bestellt. Und zudem ist eigentlich nicht so viel zu sagen, außer dass er halt genauso wie der alte OD11, den ich hatte, einfach ein schöner, milder Overdrive ist und jetzt auch schick aussieht. Und den habe ich ja aus USA bestellt. Das war irgendwie ein kleiner Tipp am Rande, genau. Den habe ich ja direkt von Shawn Michael von Love Pedal bestellt und habe natürlich gesagt, hier pack mal die Rechnung aufs Paket, damit das durch den Zoll geht. Was hat er gemacht? Nicht die Rechnung aufs Paket geklebt. Also es ist beim Zoll gelandet und ich habe schon, jeder, der das Zollamt Schöneberg kennt in Berlin oder in anderen Städten, ich weiß es nicht, wie war das? War das in Leipzig auch so, wenn was beim Zoll hängen bleibt, dass das Amt die totale Katastrophe ist, weil man immer mindestens Stunden wartet?
Weiß nicht, ich war noch nicht beim Zoll.
Ah ja. Also in Berlin ist es
selten aus dem Ausland.
In Berlin ist es wirklich Folter, Tortur. Man kann zu irgendeiner Zeit hingehen und wartet 2 bis 3 Stunden gerne mal. Naja, und dann hat aber einer aus dem Büro gesagt, du hast doch jetzt hier so einen Brief bekommen und da steht eine E-Mail-Adresse drauf und wenn du den eine E-Mail schreibst und sagst, was in dem Paket drin ist und noch einen Zahlungsbeleg mit an die E-Mail hängst, dann schicken die das mit DHL an dich und der DHL-Mann kassiert den Zoll. Und ich dachte, what? Echt? Verrückt. Internet? Deutschland? Zoll?
Amt?
Ja, und dann habe ich halt so eine E-Mail geschrieben, meinte, guten Tag, hier, da ist so ein Paket für mich. Hab den PayPal-Zahlungsbeleg in Anführungsstrichen aus meiner E-Mail so in PDF gedruckt und an die E-Mail rangehangen. Hab denen einen Link auf die Love Pedal Seite geschickt und gesagt, hier, da ist ein Gitarren-Effekt-Pedal drin, siehe Link. Und siehe da, eine Woche später kam der DHL-Mann und hat dann halt nochmal 19% Märchensteuer abkassiert, aber ich musste meinen Hintern nicht in dieses verwunschene Zollamt bringen. Also für alle, die auch mal ein Pedal oder sowas aus Amerika bestellen, da kommen dann halt eben, wie gesagt, 19% Mehrwertsteuer im Zweifel noch oben drauf, aber ihr müsst dann halt nicht zum Zollamt, ihr könnt das per Mail regeln.
Wertvolle Lebenszeit sparen und die mit Gitarre üben verbringen.
genau. Sehr gut. Ja, naja, und jetzt habe ich natürlich noch ein Problem, ne?
Jetzt brauchst du noch einen zweiten Amp. Ich wollte bloß gerade noch sagen, hier der Mythos vom zweiten Pedalboard und ich kann ein Einzimmer im Proberaum lassen. Weiß nicht, dann versuch beide Pedalboards so ähnlich wie möglich, beziehungsweise wirklich mit den genau gleichen Pedalen zu bestücken.
Das ist der Plan tatsächlich, ja.
Ah, okay, gut. Dann, ich habe mir das ja auch mal so gedacht. Ich habe ja auch 2 Bretter. Eins mit meinen alten kompletten Boss-Pedalen und halt mein gutes. Und ich dachte mir dann auch mal so, naja, wenn das Gute irgendwann mal hier komplett ist, also ich habe ja alle Pedale, die ich will und brauche, dann kann das ja im Proberaum liegen bleiben und ich habe ja dann noch hier mein anderes für zu Hause, das wird ja dann wohl reichen. Ein Scheiß ist. Jedes Mal schleppe ich dieses Ding umher, weil ich jedes Mal, wenn ich es dann wirklich mal im Proberaum liegen lasse und dann mit dem Bossbrett zu Hause spiele, denke ich mir so, na, also es klingt jetzt schon okay, aber jetzt möchte ich meinen Wah-Wah haben und ich habe jetzt keine Tap-Funktion auf dem Delay und mein Roto-Vibe fehlt mir auch. Jetzt würde ich aber nicht alles nochmal kaufen. Naja, schleppe ich hier trotzdem jedes Mal wieder diese Kiste umher, damit ich irgendwie zu Hause auch Wah-Wah und Roto-Viben kann. Und,
Ja, das mache ich halt gerade auch, aber also ich habe ja gar nicht so ein elaboriertes Pedalboard. Ich habe ja 5 Effekte gerade drauf. Übrigens, was wir mal machen müssen zur nächsten Folge oder einfach so für die Podcast-Webseite, dass wir so in unserer About-Sektion mal unser Gear dokumentieren. So mit Fotos und kleine Beschreibung, was es ist. Das fände ich mal ganz schön eigentlich.
Wer sich dafür interessiert, wie mein Equipment aussieht und sonst sowas, der kann mal in meinen Instagram-Feed gucken. Da liegt eigentlich nichts anderes rum, außer Gitarrenfotos.
Ja, aber stell dir mal vor, jetzt noch hier so auf unserem Blog so in der About-Sektion so irgendwie alles schön schick fotografiert, Spiegelreflexkamera, Unschärfe.
Oh Gott, ich hab iPhone 5, das reicht.
Nee. Naja, irgendwie so.
Anyway, ja, das machen wir mal.
Ja, genau. So eine Liste halt. Das wäre, glaube ich, mal ganz cool. Genau, also ich habe ja den Tuner, den Tube Screamer, den ich als Booster benutze, davor diesen OD-11, dann den Fuzz und dann das Delay. Und das war es ja schon. Und ich glaube, ich bin jetzt so weit erstmal eigentlich mit dem Setup ganz zufrieden. Ich habe jetzt sogar meine Pedale tatsächlich aufs Pedalboard raufgeschraubt, damit die nie wieder sich lösen. Mit dem Velcro und irgendwie dann am Boden des Koffers purzeln. Jetzt sind die so bombenfester draufgeschraubt, das ist eine Freude.
Ja, das ist wirklich gut. Also wenn der Case-Deckel und der Schaumstoff nicht wirklich ins Pedal reindrückt, dann kann es halt mal passieren, dass wenn man die Kiste hinstellt oder wenn die mal verkehrt rum irgendwie im Kofferraum oder im LKW liegt, dass dann halt die blöden Pedale mal abfallen. Meistens nicht mal irgendwie, weil sich das Klett voneinander löst, sondern weil sich die Klebeverbindung vom Pedal löst.
Ja, so ist bei mir immer,
ja, ist schlimm. Also ich weiß nicht, hast du dieses mitgelieferte Thomann-Klett da drauf oder hast du dir nochmal eigenes gekauft?
Ich habe das Thomann-Klett ursprünglich benutzt, aber da war es eben tatsächlich die Klebefläche immer, ja. Mhm. Ich habe mir jetzt ja dieses Dual-Lock auch mal geholt, was du immer empfohlen hast.
Ja, das ist ganz schön heftig, ne?
Aber ja, also der Hakenteil sozusagen, der ist heftig, aber
Es gibt ja nur Haken.
Ja, ja, genau. Aber der ist halt nicht so. Ich meine, mein Paddleboard hat jetzt so einen Filzüberzug.
Ja, da kannst du es halt nicht draufkleben.
Das hält auch so ein bisschen, aber der Velcro-Effekt funktioniert halt schon so mit so Fusselfilz am besten. Also das Dual-Lock ist ja dafür gedacht, dass man das wahrscheinlich auf irgendwie eine Platte klebt und unten ans Pedal und dann, ja. Deswegen also, war das bisher nur für einen begrenzten Nutzen für mich, aber vielleicht kann ich jetzt irgendwelche anderen tollen Sachen einfach an die Wand kleben oder so.
Ja, also dieses Dual-Lock von 3M macht halt nur Sinn, wenn man nicht schon so ein fertig befilztes Paddleboard vom, weiß nicht, Rockcase, Thomann, sonst wo hat. Da braucht man ja dann eigentlich nur immer den Gegenstreifen mit den Haken dran, weil das Gefussel schon auf dem Brett drauf ist. Das Dual-Lock macht insofern Sinn, wenn man sich jetzt wirklich selber eins baut, aber nicht das komplette Brett befusseln will, sondern klebt man halt das Gegenstück einfach wirklich aufs glatte Holz oder auf Metallplatte oder was auch immer man da haben möchte und dann funktioniert es halt ganz gut.
Mhm.
Bloß wenn es halt natürlich schon fertig befusselt ist, ist natürlich doof. Genau. Und ich gäbe es jetzt natürlich halt noch die Möglichkeit, diese Fusselplatte da rauszunehmen und dir ein eigenes Brett da reinzulegen, aber du bist ja jetzt eh auf Schraubung umgestiegen, von daher ist das auch eigentlich schon mal so ganz gut.
Das ist so geil, sag ich dir, ja. Ich stampf auf das Pedal und es bewegt sich nichts. Außer der Knopf und mein Fuß, aber das Pedal wackelt nicht. Das fühlt sich so richtig solide an. Ja, naja. Genau, also deswegen, ich habe jetzt ja auch nicht so ein, du hast ja hier, wie heißt denn die, Strymon, ne? So ein Pedal, das kostet ja dann gleich irgendwie 300 noch was Euro, ne?
Ja.
Sowas habe ich ja glücklicherweise nicht. Also ich müsste mir jetzt, weil ich doch wirklich sehr angetan bin von diesem Rosies-Fass, den müsste ich mir jetzt nochmal besorgen für zu Hause.
Ja.
Das eigentlich große Problem ist jetzt den zweiten Amp tatsächlich noch. Also das, da bin ich jetzt noch sehr, sehr am Überlegen, ob ich mir einfach nochmal den Hot Rod kaufe, weil im Prinzip finde ich ja den toll. Oder ob ich jetzt nochmal ein Level drauflege und halt so ein Mesa Boogie Rectoverb mir ersparen sollte, mühsam.
Das Level drauf heißt im Prinzip 1500 Euro drauf.
Na, nicht drauf. Also, ja, gut, der Hot Rod, ich weiß nicht, was der aktuell kostet. Der hat jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, die letzte Version. Die werden ja auch immer bei Thomann dann artig günstiger. Vielleicht kommt ja auch bald ein neuer Hot Rod raus. Und warte mal, ich guck mal hier gerade. Wo bist du, Hot Rod? Also damals hat meiner auf jeden Fall 830 oder sowas gekostet. Ah ja, 755. Schon günstiger geworden.
Hm.
Ja, dann wäre es doppelt so teuer wie ein Hot Rod.
Ja, okay, gut.
Ja, das, fuck. Das Problem ist halt, dass dieser Mesa Boogie eben so einen wahnsinnig tollen Clean-Kanal hat und auch noch eine Zerre, die ganz geil klingt. Und bei der Zerre, da schwächelt der die Fellner-Jungs. Also haben wir ja auch schon mal so ein paar Mal beschrieben. Ja,
Zerre können sie nicht, also zumindest nicht Zerrkanal.
Ja.
Fender-Amp ist so im Prinzip immer noch ein Non-Master-Volume, ein Kanal-Amp, wenn man es mal so betrachtet. Da ist halt der Clean-Kanal immer super von benutzbar und den muss man aber aufreißen bis zum geht nicht mehr, wenn man da auch einen anständigen Overdrive draus rausholen will, aber Overdrive-Kanal an Fender-Amp ist immer so, klingt immer, als ob der Amp kaputt ist.
Ja, es klingt nicht so wahnsinnig aufregend, ja, das stimmt. Nee. Ja, wir haben ja letztens...
fällt mir da gerade noch ein, falls wirklich irgendwer einen Fender-Amp seinen eigen nennt und da auf keinen Fall von abrücken möchte, weil er den super, super geil findet, der kann sich auch mal überlegen, seinen Amp modden zu lassen. Da gibt es so einige Spezialexpertenbuden, die das dann anbieten, halt den Crunch-Kanal zum Beispiel benutzbar zu machen oder für den Clean-Kanal eine Leistungsreduzierung einzubauen. Also im Prinzip so ein interner Power-Soak, der dann die Endstufenleistung ein bisschen runternimmt, dass halt der auch aufgerubbt benutzbar werden kann. Ich hatte das hier nicht von, nicht Tube-Amp-Doktor, sondern... Ich hatte hier so eine Modbude schon mal irgendwie aufgeschrieben, weil sich da ein Kumpel irgendwie mal sein Hot Rod Deville umbauen lassen wollte. Jetzt habe ich es hier vergessen.
Kannst du ja nachher nochmal raussuchen, in die Shownotes tun.
Ja.
Ich habe letztens nämlich mit meinem...
Ich habe es, tonehunter.com bietet es an. Tonehunter. Irgendwie für alle möglichen Fender-Amps oder Marshall-Amps oder sonst sowas und meistens halt immer... die Aufbohrung von entweder schlechten Kanälen und Leistungsreduzierung und irgendwie bessere Potis einsetzen, die noch ein bisschen flexibler machen und sowas. Also kann man sich, glaube ich, mal anschauen, wenn man irgendwie seinen Verstärker sehr liebt, aber der irgendwie lautstärkemäßig oder Drive-Kanal-mäßig einfach nicht so wirklich gut für einen kleinen Proberaum zu gebrauchen ist.
Das ist durchaus interessant.
Jo.
Das gucke ich mir mal an. Wir haben nämlich letztens, habe ich mit unserem anderen Gitarristen, haben wir so im Proberaum gechillt und haben mal versucht, unsere Amps so laut wie möglich zu machen, bis wir es nicht mehr aushalten.
Und wie weit habt ihr es gebracht?
Also ich habe ja, der Hot Rod hat 40 Watt und einen Lautstärkeregler im Clean-Kanal von 0 bis 12 auf der Skala.
Ja.
Und ich habe es auf 8 geschafft und dann haben die Dinge angefangen zu vibrieren und also im Raum und zu wackeln und aus dem Regal zu fallen. Und wir haben auch hinterm Amp gestanden und es war dann, also bei 8 bis 9 war es dann so grenzwertig, sehr. Dann kann man ja immer so das so ein B-Power-Chord spielen oder ja. Für die Deutschen H. Und das ist ja irgendwie immer so eine Frequenz, wo alles wirklich so anfängt zu scheppern und zu wackeln. Und das war wirklich holla die Waldfee. Ja. Und David, unser Gitarrist und andere, der hat ja ein Laney-Combo-Amp mit, ich glaube, 30 Watt. Und der hat es aber auch nur auf 9 geschafft.
Okay.
Also, und man muss sagen, der Hot Rod auf Stufe 8 bis 9 war immer noch wahnsinnig clean. Da hat nichts, also weißt du, so zum Thema Aufruppen und ein bisschen Drive kriegen, da muss man wahrscheinlich wirklich schon so jenseits der 10 sein, bis der Clean-Kanal da zerrt. Also das muss man ihm wirklich lassen, der Clean-Kanal hat so ohne Ende Headroom.
Oh ja, also Fender Clean-Kanal auf ist wirklich böse.
Ja. Und es ist wirklich, da war ich schwer beeindruckt, was da so rauskommt und wie lange das noch clean bleibt, bevor da überhaupt so ein Hauch von Crunch zu hören ist, wo andere Amps in dem Bereich schon längst irgendwie so richtig so rumknuspern.
Ja, wir hatten sowas letztens im Proberaum auch mal ausprobiert. Unser zweiter Gitarrist, der hat sich auch einen Marshall-Top-Teil gekauft jetzt mit 50 Watt und ich habe ja einen 100 Watt Marshall-Top. Und naja, da ist es auch mal ein bisschen ausgeartet, nachdem ich mal so ein bisschen probieren wollte, wie sich meiner anfühlt, wenn ich mal nicht mit der Vorstufe in die Sättigung gehe, sondern wirklich mit der Endstufe übers Master Volume, bis es mal fett und crunchy wird. Ja, und das war dann halt schon heftig laut, aber wir haben es wirklich mal durchgehalten und uns dazu gezwungen, so einen kompletten Song in diesem Setup zu spielen. Und ich muss auch sagen, es macht doch einfach so Spaß. Man steht da vor diesem Monster-Amp und es föhnt einen einfach weg und es drückt ohne Ende und es ist nicht mal doll verzerrt, aber es ist einfach laut und es klang wie AC/DC live. Es ist, es war so cool. Ich meine, da hört man dann wirklich mal den Unterschied zwischen einem 50er und einem 100 Watt-Amp. Also das war wirklich nochmal anders. Ich hatte halt noch Luft ohne Ende nach oben, während er schon irgendwie so am Dreiviertel saß, aber das es tut natürlich irgendwann weh, gerade ohne Gehörschutz, aber man lernt seinen Amp ein bisschen kennen und vor allem ist es einfach komplett anders, das Spielgefühl, also allein durch die Lautstärke baut sich halt so der Sound von selbst im Prinzip wieder auf, wo sonst das Sustain schon von allein verloren geht. Das ist wirklich mal, oh Gott, Master Volume auf und Feuer.
Feuer.
Ja, ja. Das ist wirklich cool.
Ja, ich muss
danach
sagen,
dröhnt's im Gehör.
Ja, das sollte man, also da muss
sollte
ich
mal, man nicht
das
oft
sollte
tun.
Man nicht machen. Nee. Nee, nee. Also Gehörschutz muss schon sein. Also wir waren wahrscheinlich auch so ein bisschen noch weicheimäßig unterwegs, weil wir schon irgendwie, also wir hatten auch keinen Gehörschutz drin und wir wollten jetzt aber auch nicht bis zur Schmerzgrenze gehen. Das war jetzt schon so kurz davor noch, wo wir dann abgebrochen haben, weil auch einfach hinterm Amp das eben schon so derbe laut wurde und ja. Nee, nee. Liebe Kinder, immer schön in den Gehörschutz reinmachen.
Außer ihr spielt Marshall. Da einfach aufreißen.
Nee, nee. Nee, 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 nee. Ja, also ich denke mal kurz, also der Typ, wo ich meinen Ohrenschutz habe machen lassen, der meinte, dass so ähnlich wie mit der Haut ist das auch mit dem Gehör. Also es zählt irgendwie, also vergisst halt nichts, ne? Und wenn man sich da die ganze Zeit dauerhaft laut irgendwie eins überbrät, dann ist das sehr wahrscheinlich schädlich. Wenn man mal kurz sozusagen noch immer gemäßigten Lautstärken, also jetzt nicht total ultra krass laut, sondern so, ne, immer noch schon sehr laut und zu laut, aber nicht vollkommen übertrieben laut, dann kann man das wahrscheinlich auch nochmal verkraften. Aber wenn man eben so eine Stunde lang in so einem Metal-Konzert steht, irgendwie direkt neben der PA, das ist dann...
Ja, das ist nicht schön.
Nee. Also vielleicht ist das schön, aber es ist auf jeden Fall nicht förderlich für ein langes, wunderbares Gehör.
Ja. Ja, nee, echt drauf aufpassen.
Jo, also genau, ich habe ja und so einen Gehörschutz, so einen maßgeschneiderten, der kostet so viel wie ein Effektpedal in etwa, ja, also das kann man sich mal zwischendurch schon investieren.
Ja, das sollte man mal tun. Ich muss das auch mal machen lassen. Kann schon nicht schaden. Ist auch eigentlich immer ganz schön, wenn man dann wirklich mal irgendwie zu Konzerten geht, wo jetzt der Sound nicht wirklich perfekt ist oder man wirklich irgendwie blöd vor der Box steht, dann nimmt man sich die Teile mit und dann klingt es immer noch gut, aber es ist halt ein Stückchen leiser.
Ja. Ja, das ist schon wirklich, finde ich, auch sehr wichtig, dass man sich auch nicht diese Schaumstoff-Ohrenstöpsel reinschiebt, wo dann
die
Frequenzen
schlimm.
Nicht geblockt werden, sondern dass man schon alles hören kann und man kann aber gleichzeitig die Schallwellen noch spüren. Das ist halt dann hat man so ein bisschen was von diesem Spielgefühl des Lautspielens immer noch da.
Genau. Wie sind wir denn jetzt eigentlich auf das Lautspielen gekommen? Irgendwas war mit Fender-Amp.
Genau, dass der Drive-Kanal sackt und dass man den Clean-Kanal aufruppen muss, um Crunch zu kriegen und dass ich das probiert habe und das nicht so wirklich funktioniert hat. ist einfach ein Clean-Monster. Also theoretisch würde ich mir zu Hause, könnte ich mir eigentlich auch so ein Blues Junior, also eine Nummer kleiner kaufen, aber als ich den bei Just Music ausprobiert habe im Vergleich zum Hot Rod, der klang halt irgendwie eben
da viel, fehlt was, ne?
Der klang irgendwie viel kleiner, also sehr viel boxiger, keine Ahnung, also irgendwie hat sich das nicht so schön erhaben ausgebreitet. Der Hot Rod, der hat so richtig so ein, wie soll man das sagen, aber der hat mehr Tiefgang.
Ja, der füllt den Raum mehr.
Ja, und da stehe ich drauf wie eine Eins.
Das ist gut.
Ja, bei dem Mesa Boogie, also wenn ich das Geld haben sollte irgendwann mal, dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal zu Thomann fahren und den ausprobieren. Ich würde den, glaube ich, nicht blind kaufen. Dieses Video von den änderten Jungs, das war schon sehr, sehr überzeugend. Aber ich wollte mir auch früher den Supersonic von Fender kaufen und den hatte ich ja auch bei Endertons damals ausprobiert und dann dachte ich mir so, ja, war schon ganz geil. Und dann habe ich hier den Hot Rod ausprobiert und dachte mir, der ist eigentlich geiler tatsächlich. Also zumindest für meinen Geschmack, ne? Das variiert ja auch von Typ zu Typ. Aber ja deswegen, also den Mesa Boogie würde ich jetzt auch nochmal, jetzt wo ich weiß, wie so ein Clean-Kanal für mich zu klingen hat oder wie ich es am liebsten habe, werde ich das dann auf jeden Fall als Anlass nehmen, auch mal endlich zum Thomann zu fahren.
Ja, das kann ich nur empfehlen.
Surprise, surprise. Ja, wo wir hier gerade noch so bei Modden und Pedalen und so weiter und so fort sind. Die Electro-Harmonics-Jungs, die haben ja ein neues Pedal irgendwie rausgebracht, irgendwie Soul Food oder so heißt das, glaube ich. Muss nochmal gucken. Und das ahmt ja diesen legendären, ich habe keine Ahnung davon, ehrlich gesagt, aber wird immer überall erwähnt, der Tonebender.
Ah ja, der legendäre.
Der legendäre. Weißt du mehr, warum der so legendär ist?
Nee, ich glaube, das war einfach nur einer der ersten Pedale seiner Art. Also so, warum halt im Prinzip das Fuzz Face bekannt ist, ist, weil es das erste ist. Und der Tone Bender war halt so das erste, glaube ich, was versucht hat, nicht ein Fuzz-Pedal zu sein, sondern ein Distortion-Pedal, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Also auf jeden Fall wollte es ein Overdrive oder ein Distortion-Pedal sein. Und natürlich ist es nicht zu vergleichen mit einem Overdrive, wie es heute klingt, oder einem Distortion, sondern es klang ja immer noch sehr fuzzy und ein bisschen kaputt. Aber es war halt schon mal was anderes als zum Beispiel ein Fuzzface oder ein Big Muff oder was es damals so gab. Ich glaube, in diesem, hier It Might Get Loud steht doch hier Jimmy Page auf dem Dachboden und zeigt irgendwie seine 58er Les Paul und was er da so alles zu liegen hat. Und dieses Pedal, was er dann da rausholt, über das er erzählt, womit mal ein Kumpel um die Ecke kam, der dann meinte, hier hast du mehr Sustain und probier mal aus. Ich glaube, das war auch ein Tonebender, den er da rauskramt.
Von wem war denn der? Hm? Von wem war denn dieser Tonbänder?
Ach Gott.
Von welcher Firma?
Weiß ich gar nicht. Tonbänder, ich schaue gerade mal nach. Tonbänder, ich glaube, das ist einfach bloß so ein eigenes Ding für sich, war halt Tonbänder. Das erste, das Fuzzface war ja damals auch noch nicht von Dunlop, sondern war halt das Arbeiter-Fuzzface.
Stimmt. Okay.
Tonebender.
Ist denn einfach, das ist einfach Tonebender. Several Fuzzboxes, okay.
Ja, genau.
Cork used to own Tonebender. Solar Sound
Tonebender. Wo man da gerade so bei legendären wieder aufgelegten Pedal ist, das legendäre Klon-Pedal. Ja. Das ist auch so eine Overdrive-Maschine. Das scheint jetzt wohl auch wieder neu zu geben. Das wurde irgendwie, glaube ich, Anfang der 90er mal produziert, als es so losging mit diesem ganzen, oh, wir bauen teure Boutique-Effektpedale. Und da gab es aber irgendwie nicht viele von und die wurden erstmal alle verkauft und keiner hat so wirklich Notiz von genommen. Und als sie dann alle waren und so die ganzen berühmten Heinis das gespielt haben, wurde auf einmal erkannt, was für ein mega cooles Pedal es anscheinend sein muss. Und seitdem werden die halt gesucht und gesammelt wie blöde. Und jetzt scheint es die aber wieder zu geben.
Ja, da gibt es tatsächlich, glaube ich, von einigen Herstellern so Klone.
Ja, na, und jetzt gibt es aber den originalen Klon wieder.
Den originalen.
Genau.
Ja, Ja, also dieser Soul Food, der ist auf jeden Fall günstig von Electroharmonix und wurde auch vom Pro Guitar Shop reviewed von Andy und klingt wirklich ganz fett. Mhm. Und wie gesagt, kostet, glaube ich, unter 100 Euro. Und bei JHS Pedals, die auch eine Menge fette Pedale irgendwie so im Angebot haben, da gibt es auch einen Mod-Shop. Und da wird der dann nochmal gemoddet, dieser Soul Food, und hat dann angeblich wirklich ganz original die Tonbänder Klangregelung und noch ein paar extra Knöpfe. Und die Mods von JHS, die sind auch wirklich witzig, weil die dann teilweise einfach so seitlich noch einen extra Drehregler und auf der anderen Seite noch einen extra Kippschalter oder drei Kippschalter oder was auch immer ranbauen, um so zwischen den einzelnen Circuits wechseln zu können. Da gibt es irgendwie Wah-Pedale, wo sie noch irgendwie zwei Knöpfe an die Seite rangedreht haben, um irgendwie die Frequenzen und so, was man sonst intern mit Aufschrauben machen musste, das kann man dann von außen machen und so. Ja, ist ganz interessant. Und die JHS-Jungs, die haben zum Beispiel auch ein paar ganz interessante Pedale. Und an dieser Stelle ein kleiner Tipp für die Bassspieler, die gerne auch ein Fuzz haben wollen. Da gibt es ja auch den Big Muff als Bassversion.
Oh ja.
Aber ich finde den nicht geil, muss ich sagen. Ich bin nicht so ein Big Muff-Fan. Der kann so eine Sache...
Viele nehmen immer den normalen für die Gitarre.
Ja, aber ich bin auch nicht so ein großer Big Muff-Fan für die für die Gitarre. Der kann halt irgendwie nur so einen Sound gut. Und für den Rest ist er scheiße, was ich so vorhin erzählt hatte mit dem Solid Gold FX-Fuzz, der halt sich an viele Situationen so anpassen lässt. Das ist mit dem Big Muff für mich gefühlt nicht so, also ich mag den einfach nicht so sehr und ja, aber es gibt halt nicht viele gute Fuzzpedale für den Bass, aber die JHS-Jungs, die haben den Four-Wheeler Bass Fuzz, glaube ich, heißt der. Mhm. Und da gibt es auch Videos von auf YouTube und der klingt ähnlich so wie diese Solid Gold, sehr flexibel, sehr variantenreich, kann man so von Oldschool Fuzz auch wieder auf ein bisschen moderner und mit mehr Klangtrennung sozusagen bekommen.
Mhm.
ja, das nur an dieser Stelle mal erwähnt. Das scheint auf jeden Fall eine ganz tolle Sache zu sein. Nee, aber das ist so gerade eine dieser Firmen, die so ganz viel gehypt wird oder beziehungsweise oft erwähnt wird, wenn es um coole Pedale geht.
Machen auch Pedalmods.
Ja, ja, auch das, genau. Die sind da voll im Business drin. Das muss ich eigentlich auch mal selber probieren. Hier bei den Noisy Rooms, wo wir ja, bevor wir in unseren eigenen Proberaum hatten, immer waren, die haben auch manchmal, die haben ja so auch Seminare, da kann man auch so mixen und mastern lernen und so. Und da gibt es auch so manchmal, weiß nicht, ein, zwei Mal im Jahr so ein Effektpedal-Bau-Workshop. Mm. Und dann kann man halt auch sich selber seinen Overdrive mal basteln.
Ist auch nicht verkehrt, wenn vielleicht, man mal versteht, wie so ein Ding funktioniert, dann kann man es vielleicht selber noch ein bisschen verbessern.
Genau, dann kann man halt selber mal noch so einen Kondensator drauf dengeln, ja, oder so. Das ist gut, dass mir das gerade einfällt. Das muss ich mal auf meine Liste schreiben, dass ich die mal frage, wann das nächste Mal so ein Workshop ist.
Oh ja.
Dann gibt es hier nicht nur Gitarren, dann gibt es auch noch 300 Hertz Pedal. Das ist eigentlich ein geiler Markenname so für Gitarreneffekte. Ja, schon. 300 Hertz Effekt. Dann machen wir so ein richtig. Dann
das Overdrive-Pedal heißt dann natürlich der Braten.
Ja, auf jeden Fall. Oh yeah, das klingt nach einer coolen Idee.
Ja. Schädigste. Scheiße, das machen wir.
Das würde ich auch mal sagen. Und dann. Ich kenne auch einen Typen, der tatsächlich für Künstler so Custom-Effects gebaut hat.
Ja.
So ein Elektro-Nerd.
Elektronerd ist gut.
Der hat schon Looper gebaut und analoge Delays und Drives und so. Also der kann uns da vielleicht mal so einen kleinen
Special Run,
so einen kleinen Kickstart geben. Oh, ach, das cool. Ist eine schöne Idee.
Ja, find mal raus, wann da so ein Kurs angeboten wird. Das finde ich auch cool.
Okay, alles klar. Hier werden Pläne geschmiedet im Podcast. ja, so Pedalthema. Sind wir jetzt langsam durch oder irgendwas war doch noch, oder?
Irgendwas war noch? Ich weiß nicht. Also
ach, wir hatten in der ersten Aufnahme hatten wir noch dieses Hall of Fame Mini.
Ach genau, ja, da wollte ich ja auch noch was zu erzählen. Genau.
Siehst du mal, also erstmal der Teil, den wir jetzt sozusagen wiederholen. Mein Orange Micro Terror hat ja keinen Reverb und irgendwie bin ich immer so am überlegen, ob ich mir noch so ein kleines Reverb-Pedal mal kaufen sollte. Ich habe mir vor ewiger Zeit mal bei Andertons dieses Moore Shim Reverb gekauft, aber das ist ein Dreckspedal, muss man leider zugeben und ganz insbesondere vor dem Micro Terror. Deswegen, ja, es gibt von
TC Electronics,
gibt es das Hall of Fame. Und jetzt seit kurzem auch das Hall of Fame Mini mit nur einem Regler, wo man irgendwie sich den Sound halt via USB oder mit diesem Tone Print raufflashen kann, den man gerade braucht. Und es kostet irgendwie auch nur 79 Euro.
Ja, also dafür ist es, glaube ich, also so für zu Hause schnell mal eben günstiges Halbpedal ist das Teil super. Also ich habe ja selber so ein Hall of Fame, diesen Trinity-Ableger, wo einfach zwei andere Presets mit drauf sind. Und ich bin da eigentlich super zufrieden mit. Ist jetzt natürlich nicht so, dass ich schon jetzt in meinem Leben 20 Halbpedale gespielt habe und das ist es jetzt, was auf meinem Brett geblieben ist, sondern nö, ich finde das einfach cool. Ich habe das damals verglichen gegen das Boss-Pedal und gegen diesen Strymon Blue Sky war das, glaube ich. Und okay, der Strymon Blue Sky ist halt gemein, aber 300 Euro für ein Halbpedal, dachte ich mir dann doch so, naja, nee, komm. Ja. Die Hälfte reicht auch dafür, dass du bloß zu Hause ein bisschen mitspielen willst, weil ich es jetzt für die Band nicht unbedingt brauche. Nee, aber es ist echt ein super Teil, klingt richtig gut. Muss man halt immer dazu sagen, ein Halbpedal ist so ein bisschen schwierig, wenn man das einfach vor ein Amp steckt und vielleicht noch einen Overdrive mitlaufen lässt. Also beim Hall sollte man es vielleicht schon versuchen, mit in eine Effektschleife zu hängen. Es geht aber auch einfach so vom Input, vom Amp. Wenn man es nicht zu krass Micro übertreibt. Orange
gibt es keine Effektloop leider.
Ja. Dann sollte das damit aber eigentlich auch ganz gut funktionieren. Gerade dieses kleine ist dann wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil ist halt erstmal günstig. Dieses Toneprint-Gelöt ist eigentlich auch ziemlich cool, weil man sich da am Rechner echt abgefahrene Sounds mit zusammenstellen kann. Man hat ja im Prinzip dann auf dem Computer drauf nochmal alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten, wie sich dieses Pedal verhalten soll, wie sich die Knöpfe verhalten sollen, wenn man an den dreht, was genau passiert und wie viel passiert, wenn man da irgendwas dran bewegt. Also das ist schon wirklich krass, was sie sich da ausgedacht haben.
Und ich muss auch sagen, ich bin nach wie vor auch wirklich sehr zufrieden, hier Flashback Benutzer, ja. Das Delay-Pedal, und ich habe auch noch nicht so viele Delay-Pedale ausprobiert, aber ich musste das auch nicht irgendwie, das klingt einfach so gut,
ja, das ist echt,
dass ich keinen Bedarf hatte, und da habe ich auch mal mit dem Toneprint so ein bisschen dran rumgespielt.
Und fand das lustig, ne?
Ja, ist schon wirklich ganz cool. Und bei dem Mini war ja auch noch die Spezialität, oder ist vielleicht auch überall so, dass man halt diesen einen Regler, da kann man halt sagen, ja, pass auf, von 0 bis 12 Uhr ist das Preset und ab 12 Uhr bis Anschlag ist ein anderes Preset, und es gibt wohl, genau, Leute, die dann sogar 4 unterschiedliche Presets auf den ganzen Drehbereich des Potis sich darauf programmieren und dann tatsächlich sich aus diesem einen Mini-Einregler-Effektpedal irgendwie doch wieder so ein Pedal machen mit 4 Presets drauf und so.
Ja, das ist schon ganz schön cool.
Ja. War es das, was du noch erzählen wolltest, oder hast
Nee, da gibt es jetzt noch wieder so einen neuen Ableger von. Also von diesem Hall of Fame gibt es ja so mehrere Unterarten. Es gibt ja halt dieses normale Hall of Fame, dieses rote Pedal. Dann gab es ja damals diesen Special Run für einen Pro Guitar Shop, hier dieses Trinity, was ich da habe. Und jetzt gibt es wohl irgendwie nochmal ein neues, das nennt sich Arena, also Arena. Da sind 3 andere Presets wieder mit drauf, die jetzt aber nicht so fulminant und spektakulär sind, dass man sich unbedingt jetzt dieses Pedal kaufen müsste als das andere. Was aber wieder dafür spricht, ist, sieht cooler aus als das rote.
Ja, das Rot, muss ich auch sagen, ist nicht der beste.
Ist nicht wirklich hübsch, ne?
Nee, nee.
Ich finde ja dieses Flashback-Blau, das finde ich total cool.
Ja.
Das gibt es ja auch noch in der Ablegungsform als Alter Ego in so gelblich-beige, so wie der Klon früher war. Finde ich das Blau aber hübscher.
Ja.
Aber es kann halt auch nochmal irgendwie 2 andere Sachen. Das hat wohl, weiß nicht, wurde mit David Gilmour zusammen irgendwas zusammengebastelt oder sowas, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hat so ein bisschen Pink Floyd-Style, die da drauf sind. Aber jetzt so dieses Arena-Pedal, das sind halt einfach nur nochmal 3 andere normale große Raumhall-Typen. Und bei diesem Trinity ist ja so ein fettes Mega-Setup drauf, was so klingt, als ob man irgendwie in so einer Riesenkirche oder Kathedrale steht und da irgendwie E-Gitarre spielt.
Okay.
Deswegen habe ich es mir auch gekauft. Also das ist jetzt nicht wirklich ein sinnvolles Setup, wenn man in einer Rockband ein bisschen guten Hall braucht, um irgendwie ein Stadion zu imitieren. Aber so für zu Hause, wenn man mal irgendwie da ein bisschen mit rumspinnen will oder irgendwie vielleicht sogar so Musik wie Sleepy Sun spielt oder wie ihr, da mag das schon ziemlich cool kommen, weil es halt auf diesen Reverb-Charakter hinten nochmal so ein tierisches Schimmern drauflegt und dem eine unglaubliche Größe verschafft.
Hm.
Das ist schon ganz cool, dieses Teil.
Ja, ich brauche ja eigentlich nur so einen Spring-Reverb, der, also Imitat sozusagen, was gut klingt, aber deswegen ist das Mini dann vielleicht auch ausreichend. Da suche ich mir einfach einen sehr schönen Spring-Reverb raus und fertig ist die Laube.
Genau. An den wirklichen Spring-Reverb von deinem Fender-Amp wirst du sowieso nicht rankommen. Also das lässt sich mit keinem Pedal der Welt, was du vor einem Amp hängst, nachbilden. Also sei da nicht enttäuscht.
Ja, nee. Es geht nur so ein bisschen mehr Wärme ins Signal bringen. Ja.
Zu Hause zum Üben braucht man einfach ein Stückchen Hall, sonst fühlt man sich, als ob man irgendwie in so einem toten Raum sitzt.
Ja, genau.
Da wird man irre mit sich selbst.
Haben wir ja auch schon ein paar Mal bestimmt empfohlen, wenn ihr euch so ein Übungs-M kauft, immer irgendwas mit, also selbst wenn ihr euch so einen kleinen Blackstar oder sowas kauft.
Immer die Hall-Variante nehmen.
Immer die Hall-Variante nehmen, genau. Also ich ärgere mich tatsächlich, also das Einzige wirklich, was mich an dem Micro-Terror so ein bisschen nervt, aber für 99 Euro kann man auch jetzt nicht wirklich traurig sein, ist eben, dass der keinen Reverb hat. Aber die Orange, ach so, doch, es gibt ein paar Orange-Amps mit Reverb, doch.
Ja, klar.
Ja.
Da gibt es bestimmt auch wieder so einen netten Mod für, wo man sich dann selber noch so einen Plattenhall reinlöten kann oder sowas.
Ja, in den Micro-Terror, da ist nicht viel Platz.
Wo in irgendeiner merkwürdigen Stelle wieder so ein Poti rausguckt, wie es an Mod-Amps immer so aussieht.
Ich habe ja aus so einem alten Fender Champ, habe ich eine Hallspirale tatsächlich hier noch rumliegen. Weil gibt's die ist
bestimmt
ja
Tutorials für.
Von der Schaltung her ist das relativ einfach, glaube ich. Da geht nur ein Kabel rein und wieder ein Kabel raus oder so. Also es war nicht so, Na, das gucke ich mir mal an. Vielleicht ist das ja ein kleines Bastelprojekt.
Ja,
ein Pedal haben wir noch tatsächlich auf der Liste. Und zwar habe ich bei diesen Pro Guitar Shop Recherchen oder Browsen habe ich ja noch bin ich wieder über die eine Marke da gestolpert, Catalin Brett oder Breed oder
Catalin Brett, ja.
Ja, und da gab es auch eine Demo von einem Pedal, Royal Albert Hall heißt das. Und da geht es darum, den Sound von Jimmy Page beim Led Zeppelin-Konzert in der Royal Albert Hall 1900 wann auch immer genau nachzubilden. Also wirklich ein Pedal, was den Sound von Jimmy Pages Amps an diesem Tag bei diesem Konzert nachbildet. Und die Catelyn Brett Jungs, die sind, oder Breed, ich vergesse es immer.
Catelyn Brett.
Ja, die sind halt besonders gut in so bestimmte Amp-Sounds nachbilden. Also ihr habt einen clean Amp, ihr kauft euch so ein Pedal und dann klingt es halt tatsächlich eher so marschelig plötzlich oder irgendwie anders. Und mit dem Pedal sind sie da halt so, haben sie noch den Vogel abgeschossen, haben jetzt wirklich nur den Sound von einem Konzert versucht nachzubilden. Und der Engineer von denen, der spielt halt auch Gitarre und hat dann ein Video gemacht, wo sie halt, ich weiß nicht, Whole Lotta Love oder Heartbreak oder irgendwie sowas von diesem Konzert nachspielen. Und der geht so ab, das ist unfassbar. Der Sound ist so mörderhammergeil. Also dieses Video, das solltet ihr euch mal reinfahren.
Ich habe das von Catelyn Brett direkt noch gar nicht gesehen. Ich dachte, du meintest das aus dem Pro-Guitar-Shop. Da gibt es nämlich auch so hier diese Videoeinspieler vom Konzert und dann wird der Andy reingefadet, wie er dann im Prinzip bei diesem die Riffs vom Konzert mitspielt. Das ist auch ziemlich cool.
Ah, nee, siehst du das Video? Gut, dass wir nochmal aufnehmen.
So kommt's raus.
So kommt's raus. Haben wir von zwei unterschiedlichen Sachen gesprochen. Nee, der Engineer von Catelyn Brett, der hat ein Demo-Video bei sich da im Proberaum, wo sie halt einen so einen Led Zeppelin-Song schmettern mit dem Pedal und es klingt mega fett. Und dieses Video, was du jetzt gerade gemeint hast, das habe ich wiederum noch nicht gesehen. Das klingt aber auch ganz cool.
Das ist auch ziemlich cool, ja. Und hier Royal Albert Hall, auf diesem Arena-Pedal von TC Electronics ist da jetzt, glaube ich, auch so ein Preset mit drauf, das nennt sich Royal für einen Hall.
Ah ja.
Das ist auch so ein Wink mit dem Zaunpfahl, von welcher Halle das wohl geklaut ist.
Aha. Okay. Ja, cool.
Wo wir hier so bei Nachbildungen sind. Mhm. Jetzt schaue ich mal, ob ich dieses Video hier finde. Das ist direkt auf dieser Produktseite vom...
Ja, ich bilde mir ein, das Dingens. War da verlinkt. Catelyn Brett.
Ach doch. Ja, da steht er vor seinem großen Marshall.
Ja.
Und
so ein langhaariger Typ da, ja. Und rockt die Scheiße fett.
November 2010, Friend of Catelyn Brett, Charlie Ars. Ja, genau.
Ach, so lange gibt es das sogar schon.
Ach genau, und hier die Proberaum-Session, wo sie das Pedal nochmal zeigt. Ja, doch, das kenne ich schon.
Ah ja, okay.
Das ist echt ziemlich cool.
Ja, kann auf jeden Fall gut spielen, der Typ.
Ja, hat und auch schönes Zeug da.
Und kann auch gut
die Gitarre spielen. Sehe und den Marshall. Ja. Schön.
Dann könnte ich es auch.
Dann könnte ich es auch, ja. Dann würde ich auch so klingen.
Das ist ja einfach, ja. So, jetzt aber hier der Pedalmarathon neigt sich dem Ende, ne? Oder haben wir jetzt noch einen von der letzten Aufnahme vergessen? Nee, ich glaube nicht, ne?
Nee.
Reicht also ja auch erstmal. So viel können die Hörer doch ja nicht ausgeben auf immer.
Ja. Ich kann mir nicht alle Sachen kaufen, über die ihr redet.
Ja, ich auch nicht, aber irgendwie irgendein Hörer hat doch letztens getwittert irgendwie, dass es ja Masochismus sei oder sowas oder Selbstfolter.
Wenn man mit leerem Geldbeutel 300 Hertz hört, das ist nicht gut.
Ja. Fand ich aber ein ganz...
Überleg mal, wie es uns geht. Wir produzieren das Zeug mit leerem Geldbeutel, also ich zumindest. Das ist scheiße.
Ja.
Nee, es geht schon.
Es geht schon.
Man muss sich auch ein bisschen im Zaum halten, sonst kauft man jeden Scheiß.
Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank für eure zahlreichen Flatter-Spenden.
Oh ja. Seit wir hier dieses Dingens da auf der Website haben, dass man uns auch noch einzeln flattern kann, ist da echt was passiert. Also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank.
Ja, und jetzt also nicht, dass ihr denkt, wir kaufen uns ausschließlich Gear damit. Also vielleicht doch, aber... Auch andere Sachen? Nee, doch, wir kaufen uns ausschließlich Gear.
Na, wenn, dann wird es in den Podcast gesteckt, dass das vorangeht.
Ja, aber zum Beispiel jetzt hier diese Aufnahmen von unserem Konzert vom Privatclub da aus dem Dezember, die haben wir benutzt, um jetzt im neuen Proberaum dieses Schlagzeug auszuschmücken. Da haben wir uns irgendwie eine günstige Snare Drum im... Wie heißt denn das da? In so einem Outlet-Store von Just Music geschossen, die sonst irgendwie sehr viel teurer war. Und die gab es dafür 99 Euro plus Tasche, irgendwie ungespielt. Also es war von DW sogar, also ein richtig Hammer-Deal.
Krass.
Und einen einen Ständer für die Snare haben wir gekauft und ein Kickdrum-Pedal. Das waren so die Einnahmen von den Konzertaufnahmen. Also an dieser Stelle vielen Dank dafür, dass ihr es möglich macht, dass wir noch weiter Spaß haben jetzt im neuen Proberaum. Und ja, die Flatter-Einnahmen, die werden dann schon hin und wieder mal. Ich glaube, ich habe mir von meinem letzten Flatter-Geld habe ich mir einen neuen Tuner, einen Clip-on-Tuner gekauft, weil ich habe ja hier noch so eine Gitarrele und noch die Badercaster und so. Und manchmal habe ich mein Effektbrett halt doch wirklich im Proberaum gelassen und dann will ich noch einen Tuner zu Hause haben. Und da habe ich mir diesen neuen Korg Pitch Black Clip-on-Tuner geshoppt.
Und taugt das Ding?
Ja, das Einzige, was mich immer nervt, ist halt, dass sie Knopfzellen haben, aber ansonsten taugt der wunderbar, ja.
Okay, also ich habe bis jetzt eigentlich nur mistige Erfahrungen mit solchen Clip-Tunern gemacht. Ich mag die gar nicht.
Nee, ich mag die auch nicht so. Ich mag schon die Pedale mehr, aber ja, wenn halt irgendwie umherfährst und keine Ahnung, dann und
ja, klar.
Den Rest nicht brauchst, da ist so ein Clip-On-Tuner erstmal ganz gut. Ich wünschte nur, die würden halt einfach so Triple-A oder Double-A Mignon-Zellen da verwenden und nicht diese bescheuerten Knopfzellen.
Ja, zur Not gibt es auch noch ein paar iPhone-Apps, die das auch gar nicht so schlecht können, falls man jetzt mal unterwegs eins braucht.
Ja, das geht schon, aber...
Es gibt sogar den Polytune von Dingens hier fürs iPhone, der funktioniert auch echt nicht schlecht, muss ich mal sagen.
Ja, aber so aus meiner Erfahrung sind diese P-Zu-Tuner doch ein bisschen präziser als über
das Mikro. Ja, natürlich.
Ja. Das naja, ist klar. Also auf jeden Fall tausend Dank, ist wirklich gern willkommen. Wir bezahlen alles fleißig damit, Hostingkosten. was gibt man noch bezahlen?
Weiß nicht, Proberaummiete.
Proberaummiete, ja. Das fließt auf jeden Fall alles in zweckgebundene oder beziehungsweise in...
auf jeden Fall profitiert der Podcast.
Genau. Dankesrede haben wir auch.
Genau. Ich habe mir drei ganz tolle Tools gekauft. Einmal eine Stromversorgung für mein Pedalboard, endlich.
Und eine Thema Köthilfe.
Ich bin schon am Tippen, eine Löthilfe und ein Getränkehalter. Und den Getränkehalter finde ich eigentlich am geilsten.
Erzähl mal von dem Getränkehalter, der steht ja schon lange auf der Themenliste.
Ja, ich finde den total super. Ich saß mal irgendwann, wenn ich halt Gitarre übe, sitze ich halt so auf der Couch. Und hab da dann so mein Pedalboard und alles ist voller Kabel und steht im Weg und hab dann da noch irgendwie meinen Rechner oder mein Telefon, von dem Musik auf die AirPod geschickt wird und ab und zu hat man dann halt mal so ein Bierchen oder eine Brause in der Kralle und fragt sich dann irgendwie, wohin mit dem Zeug, wenn man eine Bierflasche nicht mehr zudrehen kann. Mir ist es halt mal irgendwie schon öfter passiert, dass ich mich dann mal irgendwie im Eifer des Spielens mit dem Gitarrenkabel irgendwie am Flaschenhals verheddert habe, weil ich es irgendwie nicht so weit weggestellt habe und dann hatte ich die ganze Suppe irgendwie auf dem Brett. Naja, und aus Spaß schrieb ich dann halt mal irgendwo rein, von wegen, gibt es hier keinen Cupholder für die Couch, was soll denn das, muss es da irgendwie geben. Naja, und irgendwie kam dann so ein Dingens zurück von wegen, hier, check doch mal das. Und dann gab es da auf einmal so einen Getränkehalter zum an Mikrofonständer knüppern von K&M. Also so richtig geil verbaut, halt K&M-Qualität, so richtig cool. Da ich mir so, krass, sowas gibt's, brauche ich bestellt. Sofort noch in diesem Moment. Naja, und dann kam das Teil und ich habe es mir an Mikroständer geschraubt und habe eine Flasche reingesteckt und dachte mir so, geil.
Jetzt verhältst du dich nur noch am Mikroständer mit dem Kabel.
Genau, also ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz zu Hause couchtauglich, es sei denn, man hat einen Mikroständer daneben zu stehen. Aber für einen Proberaum ist es super, denn auch im Proberaum ist es immer ein bisschen beschränkt und da spielt man ja dann meistens auch noch im Stehen und man will jetzt nicht unbedingt eine Flasche umschubsen. Auf ein Amp stellen ist eigentlich auch immer so eine ziemlich blöde Lösung, sehe ich nicht so gern. Vor ein Amp stellen ist auch scheiße. Irgendwo stört es halt immer und wenn man sich dann irgendwo einen festen Stand für so sein Bier hat, ist es schon nicht verkehrt. Außer man kauft Bügelbier mit Fump.
Ja.
Das geht ganz gut. Nee, aber ich habe jetzt halt am Mikroständer immer so einen Cupholder dran, wo man irgendwie auch mal eine Tasse Kaffee unterkriegt oder halt irgendwie eine große Wasserflasche, die sonst im Weg steht oder halt einfach das offene Bier. Und da passiert nichts, da steht sicher und alles ist cool. Es sei denn, man ist natürlich der Sänger aus der Band und fuchtelt mit dem Mikro rum. Ist ein bisschen blöd, aber so als Gitarrist ist es schon sehr zweckgebunden.
So à la Freddie Mercury.
Ja, genau. was ich so ein bisschen bemängle an diesem Getränkehalter, da sind so zwei Nieten dran, wo denn diese Halterung dran fest ist. Du kennst halt die Halterung von deinem Popschutz, dieser Winkel mit dieser Stellschraube dran und diesem komischen Plastenupsi. Oder? Ach nee, Quatsch, du hast einen Popschutz zum übers Mikro ziehen.
Nee, ich habe jetzt auch diesen König und Meier K&M
du hast den auch.
Schwanenhals mit Stoff durch Nylonstrumpf sprechen und so.
Ja, genau. Ja, okay, also genau diese gleiche Verstellmöglichkeit, also ans Mikrofon Ständerdingens Schraubeteil ist da an diesem Getränkehalter auch dran.
Ja.
Das funktioniert halt natürlich soweit erstmal ganz gut. Es hält der Bomben fest. Bloß ein bisschen blöd ist es, dass man es halt nur an senkrechte Stangen schrauben kann und nicht an waagerechte. Jetzt habe ich mir schon überlegt, diese Nieten da einfach mal aufzubohren und da irgendwie eine Flügelmutter reinzuziehen, dass ich halt diesen Anschluss verstellen kann. Denn eigentlich wäre es ziemlich praktisch, dass ich das Teil nicht unbedingt an einen Mikrofonständer zu hängen, wo halt das Effektbrett drunter liegt und man es irgendwie mal blöd daneben tut oder sowas, sondern eher an die Griffe, die an der 412er Gitarrenbox dran sind. Und wenn es halt da, wenn es halt da irgendwo hinkippt, dann kippt es halt ins Nichts, da passiert nichts, da ist nichts Schlimmes dran, was kaputt gehen könnte. Bloß halt, man kann es schlecht anschrauben. Aber das wäre eigentlich so der perfekte Ort dafür, das ist irgendwie immer in Griffweite, aber nicht irgendwie zu weit weg und kaputt gehen kann es auch nichts, wenn man es mal daneben wirft.
Ja.
Das ist mal so noch das nächste Bohrmaschinen-Experiment, was ich vorhabe. Getränkehalter-Tuning.
Und die anderen Getränkehalter, die können das auch nicht. Ne? Es gibt ja auch von Thomann zwei.
Ja, also ich weiß nicht, kannst ja bei Amazon mal schnell schauen. Ich habe den von K&M, der ist halt ziemlich fett und robust. Mhm. Und der hat auch einen sehr, sehr hohen Rand, dass jetzt irgendwie Flaschen, die da drin stehen, nicht rauskippeln können. Ja, also das funktioniert bei dem Teil echt nicht. Und die anderen Halter, die ich immer so gesehen habe, die da kann halt die Flasche entweder nach vorn rausfallen, weil dieser Schlitz zwischen diesen beiden Greifarmen relativ groß ist. Oder das Teil ist einfach nicht hoch genug, sodass es auch zur Seite rauswabbeln könnte. Also es gibt ja einmal hier so einen billigen K&M-Getränkehalter für 8,50 Euro.
Ja.
Ich glaube, der taugt nicht. Da fährt nach vorne und zur Seite alles raus, sobald man mal gegenrennt. Und dann gibt es noch den guten K&M-Getränkehalter, der halt irgendwie schön kräftig ist und hoch und schmal verbaut für 16 Euro. Und der taugt. Ja. So, bei den anderen habe ich jetzt noch nicht viel gesehen. Und was jetzt so die Anschraubmöglichkeiten angeht, da ist mir jetzt auch noch nicht so viel untergekommen. Mhm. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, ob ich halt mir da selbst so einen verstellbaren Verschluss dran mache, dass ich es halt sowohl an Mikrofon als auch irgendwie an meine Marshallbox schrauben kann.
Bist ja voll der Getränkehalter-Modder.
Ja, du, ey, das wird dann, noch. Hier 300 Hertz Getränkehalter.
Mods.
Ich sag's dir.
Ja, okay. Ja, das Imperium wächst rapide.
Genau. So, das nächste Tool war eine Löthilfe. Weil ich durch den Baumarkt rannte und Lötzubehör brauchte und kein anständiges Lötzubehör gefunden habe, aber das gab's dann halt doch. Und am selben Abend musste ich dann halt natürlich gleich noch was löten und konnte das Teil mal ausprobieren. Das ist halt so ein ziemlich stabiler, schwerer Stand, den man sich so auf den Tisch stellt, der nicht kippelt und nicht wackelt. Wo so ein verstellbarer Haken dran ist mit zwei Krokodilklemmen dran. Man sich jetzt Kabel oder kleine Schalterchen einklemmen kann und dann immer noch zwei Hände zum Löten frei hat, da man ja meistens irgendwie immer drei oder vier Hände braucht.
Mhm. Wenn man noch Anfänger ist, auf jeden Fall.
Genau, wer jetzt irgendwie auch gerade mit dem Löten angefangen hat und sich immer denkt so, ah scheiße, fällt immer alles runter oder wird immer schief.
Oder man hackt sich die Lötspitze in die Hand.
Ja.
Passiert auch gerne mal, wenn man da irgendwie drei Kabel in der Hand hat und versucht, die zusammenzuhalten und dann irgendwie noch so, weißt schon, ne? Also, ja.
Ja, es ist natürlich doof. Nee, Löthilfe kaufen. Hilft auf jeden Fall viel. Ich habe an dem Abend einen neuen Toggle-Switch in meine Hackström eingelötet. Und ich glaube, ohne dieses Teil wäre ich irgendwann ausrastend aus der Küche gestürmt.
Verzweifelt, ja.
Ja. Nee, cooles Teil.
Die gibt's auch, also ich habe auch so ein relativ günstiges Löthilfending, die kosten auch wirklich nicht viel. Und da ist bei mir noch eine Lupe mit dran.
Ja, man auch ist auch so, nicht verkehrt.
Die man auch so ein bisschen verstellen kann. Das heißt, man kann mit diesen zwei kleinen Ärmchen sich dann unter der Lupe irgendwie die Kabel zusammenhalten und dann sieht man auch so richtig genau, was da abgeht und ob man da schon ordentlich das zusammengelötet hat. Also das kann man wirklich schwerstens empfehlen.
Genau. Ja, ich habe ein bisschen mehr gelötet in letzter Zeit. Also wir haben einen Humbucker auf die Strat von einem Kumpel gelötet. Da ging ein bisschen was schief, weil wir diese Autosplit-Funktion nicht richtig hinbekommen haben. dass sich der Hamburger trennt, sobald man an der Strat halt in die erste Zwischenposition geht. Da haben wir dann im Prinzip bloß einen fetten Single Coil eingebaut. Ist übrigens ein Humbucker in Single Coil Format und das Teil ist schon echt ziemlich fett. Also es ist natürlich noch kein vollwertiger Humbucker. Irgendwie fehlt da dann mir doch noch so ein bisschen was. Aber wer einfach so seine Strat ein bisschen anfetten will, aber so den charakteristischen Sound von dem Teil nicht verlieren möchte, der sollte sich auf jeden Fall mal so diese Mini-Humbucker anschauen. Nein, die taugen Dingen, echt gut.
Vor allen Dingen hast du ja auch den Hamm halt nicht mehr dann, ne?
Also genau, der fällt auch weg.
Das ist ja schon ein ziemlich cooles Feature.
Genau so. Und auf vielen Strats ist ja halt wirklich dieser Steg-Single-Coil einfach nicht zu ertragen. Der ist so höhenreich und brezelig und twängig. Das macht wirklich keinen Spaß damit, sobald mal irgendwie ein bisschen mehr als nur ein Clean-Sound aus dem Amp rausfällt. Hm. Naja, ansonsten halt so die Standardaufgaben noch. Klinkenbuchse und neuen Switch einbauen. Und was dann noch ganz nett war, hier mein Gitarrenkollege, der Ludwig, der hat sich dann noch Kondensatoren in teuren Mengen bestellt. Und dann haben wir da irgendwie so eine Filterschaltung eingelötet, dass halt die Tonpotis an der Strat benutzbar werden. Also, dass man halt nicht irgendwie ein Millimeterchen dran dreht und auf einmal ist die Gitarre dumpf und alle Höhen sind weg, sondern es ist halt wirklich so ein smoother Übergang von so höhenreicher Strat zu ein bisschen dumpfler, so ein bisschen Mark Knopfler Richtung. Also, die kann man jetzt halt mal einsetzen, diese Teile. Meistens sind die ja auch bloß irgendwie sinnloses Beiwerk an so einem Instrument. Also, ich habe noch nie irgendwie einen Tonpoti gebraucht.
Das ich schon.
Echt?
An meiner Telecaster als auch der Les Paul benutze ich das tatsächlich und bei der Telecaster drehe ich immer so, ja, was ist denn das? Ich würde sagen ein Achtel oder vielleicht ein Zehntel runter, weil sonst ist es mir ein bisschen arg twangy.
Okay.
Und scharf und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also die wird erst relativ spät richtig dumpf.
Okay,
also da habe ich vielleicht Glück gehabt,
was Schönes abbekommen. Bloß meine Erfahrung war bis jetzt immer, dass wenn ich an der Gitarre irgendwas an Tonpotis machen musste, dann war die Gitarre scheiße. Mhm. Also wenn ich eine Gitarre in der Hand nehme und drehe einfach bloß das Volume-Poti auf und alles klingt gut, dann ist es genau richtig. Ja. Nee, aber jetzt bei seiner Strat, die ist halt super, wenn alles auf ist. Also so gefällt sie mir auch immer noch am besten. Aber so als Spielerei und irgendwie, um in der Coverband vielleicht noch irgendwie so einen Sound in Richtung, keine Ahnung, Clapton oder sowas hinzubekommen, ist es denn schon ganz praktisch, wenn halt diese Tonpotis dann eine anständige Funktion haben. Also wer eine Strat hat und mit seinen Tonpotis nicht zufrieden ist, der muss mal irgendwie nach Filterschaltung googeln und dann kann man sich da auf jeden Fall Abhilfe verschaffen. Ist auch gar nicht so kompliziert einzubauen. Man muss halt bloß die Ersatzteile erstmal kaufen. Also ich glaube, er hat da glaube ich 40 Euro bloß für Kondensatoren ausgegeben. Hat aber auch gleich so einen ganzen Sack voll gekauft, ja, um das gleich in drei Gitarren einzulöten. Hat halt noch eine Tele und noch eine Yamaha Pacifica da stehen, die dann da auch noch mit ausgerüstet werden wollen. Aber es ist schon eine coole Sache. Und wenn man dann schon mal irgendwie am Kondensator löten ist, kann man sich auch den Volume-Poti gleich noch ein bisschen aufbauen, dass halt nicht so viele Höhen und Bässe verloren gehen, wenn man da ein bisschen Volume zurücknimmt. Das ist ja auch gerne mal so eine Stratocaster-Krankheit, dass wenn man da ein bisschen was dran macht, das Signal etwas dünner wird. Und so bleibt da alles schön erhalten, aber es fehlt halt etwas an Output und an Amp-Zerre dadurch. Das ist eine ganz coole Sache. Da wird die Strat etwas variabler.
Okay. Ja, das klingt nicht schlecht. Würde ich auch tatsächlich ich hatte ja letztes Mal diese Telecaster-Schaltung erwähnt. Und da sind ja auch über hunderte Beispiele, welche Schaltungen es alles so gab und wie die so verlötet waren. Und dann steht auch immer ein bisschen daneben, warum und wieso das jetzt so verändert wurde. Und da gab es ja auch ganz oft natürlich das Ziel, die Regelbarkeit zu verbessern. Also auch das werde ich mir mal noch ein bisschen angucken. Auch vor allen Dingen für die Gitarrenbauprojekte natürlich.
Mhm. Und was noch eine schöne Sache ist, gerade wenn man sich irgendwie sein Pedalboard selber zusammenbaut, Kabel selber konfektionieren. Man kann ja so die ganzen Patchkabel von der Stange kaufen. Die sind meistens entweder 15 cm oder 30 cm lang. Manchmal gibt es auch ganz kurze. Bloß manchmal ist das einfach nicht so das Richtige. Ich habe es bei mir jetzt zum Beispiel gemerkt. Ich gehe aus meinem Choruspedal Stereo raus und muss da halt irgendwie zwei Stecker dran kriegen. Bloß die meisten Stecker, die sind halt einfach zu fett, um die so auf so einem kleinen Raum irgendwie hinzubasteln. Und dann musste ich halt noch ein Kabel irgendwo auf eine merkwürdige Weise hinlegen und sowas gab es halt einfach nicht zu kaufen. Also wenn das die einzigen Lösungen auf dem Brett sind, dann ist es wirklich einfacher, sich selber ein Kabel zu löten, als dass man jetzt irgendwie kompliziert umbaut bloß damit es mit Stangenkabeln funktioniert. Also da muss man sich echt mal drüber klar werden, was es auch einfach für eine Verschwendung ist, wenn man jetzt einfach noch irgendwie 30 cm Kabel auf dem Brett irgendwo hinknickt, obwohl man sie überhaupt nicht bräuchte. Es ist halt einfach nochmal ein längerer Signalweg, der wahrscheinlich nicht so schön ist für den Sound.
Mhm.
Genau, also irgendwie so kurz wie möglich halten, irgendwie das ganze Kabelzeug und halt schön schmale, robuste Stecker raussuchen, damit es mit der Verbindung auch immer ganz gut klappt.
Ja, was mich nervt, ist ja, dass die Gitarrenkabel, die langen, dass man die fast kaum mit zwei gewinkelten Steckern bekommt. Und nee, die langen gibt's meistens immer nur mit einem geraden und einem gewinkelten.
Hm.
Das heißt, das wäre auch für mich nochmal eine Variante, das Problem endlich zu lösen.
Genau. So hat es jetzt im Prinzip angefangen, dass ich mal ein Kabel löten wollte und dann gemerkt habe, dass das doch gar nicht so schwer ist. Kann man sich ruhig mal ans Löten rantrauen.
Ja.
Mit in dem Zuge dessen auch, weil ich noch ein altes, kaputtes Gitarrenkabel hatte, wo mal ein Stecker abgebrochen ist. Was übrigens auch wieder so eine schöne Sache war, wo immer alle erzählen, hier Klinkenstecker mit Goldkontakten, der leitet viel besser, der schnupst sich da viel besser rein. Ja, im Klinkenstecker drin ist auch wieder einfach bloß so ein ganz dünner Metallstift, der da irgendwie Signal zu einem noch dünneren Kabel transportiert. Also ja, Goldkontakt, my ass.
Ich habe Kabel mit Goldkontakten.
Aber mit dreifach Ummantelung und hier besser für Bassfrequenzen.
Nee, nicht deswegen, einfach nur.
Ja.
Erstens natürlich Schirmung ist immer gut für ein Kabel, was nicht symmetrisch ist. Ja, elektromagnetische Schirmung nie verkehrt. Und Goldkontakte, ja gut, die Planet Wave Kabel, die halt gut geschirmt
halt
sind
welche.
Und gut verarbeitet sind, die haben halt welche. Also ich habe mir die nicht unbedingt deswegen gekauft, aber stört mich jetzt auch nicht. Ja.
Ja, nee, jedenfalls habe ich mir dann einen neuen Stecker gekauft und ich dachte mir, ich probiere mal hier diesen Silence Plug aus von Neutrik. Da ist halt am Stecker so ein kleiner Überwurfmantel dran, der sich im Stecker versenkt, sobald man den Stecker irgendwie in die Klinkenbuchse reinsteckt. Und dann wird im Prinzip das Kabel erst freigegeben. Also vorher ist es direkt gemutet. So, wer halt irgendwie keinen Tuner auf dem Brett hat oder irgendwie zu Hause zum Üben einfach mal so die Gitarre abziehen will, um sie in die Ecke zu stellen, bevor man mal irgendwie den langen Weg zum Amp einlegen muss, um den auszuschalten, damit es nicht ploppt, der kann sich mal das Kabel angucken. Das ist eine ganz nette Sache. Oder wer öfter mal eine Gitarre wechseln muss und nicht jedes Mal den Amp muten will oder irgendwie auf den Tuner drücken kann, da ist das schon eine praktische Sache. Der ließ sich jetzt auch so ganz gut verlöten, also da hat Neutrik irgendwie, glaube ich, ganz gut mitgedacht. Es hat kein Gefrickel, bloß ein bisschen blöd war halt, dass man eigentlich im Prinzip ein extrem dünnes Kabel haben müsste, da sonst diese mitgelieferte Zugentlastung einfach zu fett wird und man dann diesen Überwurf nicht mehr auf den eigentlichen Stecker draufschrauben kann. Da musste ich mir ein bisschen was zurechtbrechen, aber es funktionierte trotzdem. Also Augen auf beim Steckerkauf. Auf Kabeldicke und Steckerlänge achten.
Ja, das empfiehlt sich auf jeden Fall da immer so ein bisschen, wenn man so Sachen kaufen geht, also wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt und da gibt es tatsächlich so Läden, in Berlin gibt es da glücklicherweise einige, Banzai Music zum Beispiel oder wie hieß denn der andere doch gleich nochmal, habe ich mir gebookmarkt irgendwo, packe ich in die Shownotes, da einfach so mit den Sachen, die man so bauen will, wenn man schon Teile hat, da hingehen und dann gleich vor Ort irgendwie sagen, pass auf, ich hätte gerne das und das und zeig mal her und gucken und dann haben die auch meistens noch einen Tipp. Also gerade am Anfang nicht alles nur einfach so im Internet bestellen, wenn ihr in einer großen Stadt wohnt und es gibt so Läden, dann geht ruhig mal hin und schnackt mit den Leuten, da spart man sich im Zweifel einiges an Frust.
Genau. Und selber bauen ist eh immer cool.
Ja. Also klar, aus Fehlern lernt man natürlich auch.
Natürlich.
Gut.
Gut, so, letztes großes Tool, Voodoo Lab.
Ach ja, stimmt das.
Power Ding, hier, Pedal Power 2 Plus.
Ich habe es. Parallel auch nochmal irgendwie im Thomann auf.
Mach also, das mal auf.
Wie heißt das?
Voodoo Lab Pedal Power 2 Plus, genau. Ist halt so die Stromversorgung TM. Wenn man sich mal so umguckt auf allen Brettern dieser Welt, sieht man halt dieses Teil. Mhm. Und ist halt ein teurer Kasten, wo Strom rauskommt in unterschiedlichen Spannungen und Stärken. Und es kann halt echt viel. Also ich glaube, es kann irgendwie 9, 12 und 18 Volt. Und halt noch verschiedene Stärken halt für Pedale, die ein bisschen stromfressender sind. Hier diese großen Line 6 Dinger oder mein Strymon Delay zum Beispiel. Das braucht ein bisschen mehr Saft. Und jetzt ist halt alles super. Ich hatte halt vorher einfach bloß dieses blöde Daisy Chain Kabel dran und mittlerweile wurden halt die Geräusche, die aus dem End kommen, so unerträglich nervig. Wenn man dann auch noch mit schlechtem Strom im Proberaum zu tun hat, dann ist das sowieso nicht so gut. Und jetzt habe ich da so einen fetten Trafo mit auf dem Brett. Und alles ist ruhig und klingt schön.
Mhm.
Ich war auch echt überrascht, wie der Sound von den Pedalen an sich da vorher drunter gelitten hat. Also am meisten merke ich es halt wirklich beim Delay und beim Roto-Vibe. Das hätte ich auch gar nicht gedacht. Ich vorher mal so ein bisschen gewundert, warum dieses Roto-Vibe einfach so kaum präsent ist und jetzt schwurbelt es so schön lang hin und ist einfach da.
Ja, unser Basser, der hat auch so.
Äußerst schön.
Unser Basser hat auch so ein Boss-Pedal-Board. Boah, was ist denn da los?
Ich hab doch die Hustentaste, Mensch.
Ich höre es trotzdem.
Ja.
Also der Felix hat gehustet. Ja, unser Basser, der hat auch so ein Boss-Pedal-Board, so ein Plastik-Schalending. Und ach, Daisy ja. Chainte auch so seine Power Supply und ich habe auch den ganz, ganz, ganz dringenden Verdacht, dass sein Sound da massiv drunter leidet.
Oh ja, das tut er.
Und der muss sich jetzt auch mal eine Power Supply da nochmal shoppen. Wahrscheinlich wird er sich die Harley-Benton-Variante kaufen, dafür 30 oder was auch immer das kostet, Euro. Die ist ja auch eigentlich voll gut für den Preis.
Der ist für den Preis erstmal für dich okay. Hier dieser kleine Harley-Benton-Fünffach-Verteiler, ne?
Genau, galvanisch getrennte Ausgänge, genug Strom, also für die meisten Sachen, für die Standard Pedale hat halt jetzt nicht so eine Power, also mit extra viel Volt-Ausgänge, aber was war denn jetzt bei dir nochmal genau der Grund, dass du dir den gekauft hast? Brauchtest du die Anzahl an Ausgängen oder die Starkstrom-Ausgänge?
Sowohl als auch. Ich hatte halt geguckt, dass ich recht viele Pedale dran anschließen kann. Ich habe jetzt zurzeit gerade 6 Stück auf dem Brett. Die wollen halt alle versorgt werden. Es gibt halt meistens immer so die Größenordnung, dass so ein Teil entweder 5 Pedale kann oder halt jetzt so wie meins kann jetzt 8. Oder man kauft gleich so ein richtig großes Monsterteil. Und so diese kleinen 5-Fach-Verteiler, die sind meistens immer recht günstig und die können auch viel und die kosten nicht viel. Bloß das war jetzt zu wenig. Und so die nächstgrößeren jetzt mit 8 oder 9 oder 10, die werden dann halt gleich immer richtig teuer. Das ist etwas nervig. Da gab es jetzt halt noch als Konkurrenz dazu, ich glaube, so ein Gerät von Palmer und noch eins von T-Rex. Die waren jetzt aber noch irgendwie jeweils 50, 60 Euro teurer als dieses Teil hier, was ich nicht verstehe, warum. Konnten jetzt auch nichts anderes. Und bei dem war es jetzt halt noch ganz hübsch, dass das halt eine Stärke noch ausspuckt, die halt auch direkt für ein Strymon-Pedal ausgelegt ist, wo ich jetzt nicht noch irgendwie experimentieren muss. Und das war dann schon mal ganz gut. Kann halt alles genau so perfekt, wie ich es brauche. Was aber noch trotzdem ganz schön wäre, was ich mir an dem Teil noch wünschen würde, wäre einfach ein An- und Ausschalter.
Ja, das machen die wenigsten komischerweise.
Ja, das verstehe ich nicht. Ich glaube, bei dem TC Electronics, bei T-Rex wären Schalter dran gewesen, aber der hätte irgendwie wieder zu, der konnte irgendwas, was ich brauchte. Ich weiß jetzt nicht mehr was. Ich glaube, der hatte zu wenig Strom und zu wenig Ausgänge. Ach nee, genau, der war nicht galvanisch getrennt, hier der große von T-Rex.
Ja, auch komisch, ja.
Das fiel dann auch schon mal raus, nicht für den Preis. Also der hat irgendwie fast noch mehr gekostet. Nee, Quatsch, der hat irgendwie 30 Euro weniger gekostet jetzt als dieses Voodoo-Lab-Teil hier. Aber ich finde, bei dem Preis sollte dann auch mal irgendwie diese Trennung damit dran sein. Das fand ich dann etwas blöde.
Ja, ja, absolut nicht nachzuvollziehen eigentlich, warum kann man das nicht einfach gleich richtig machen? Also
ja, und warum Netzteil, kann man da nicht einfach einen Ausschalter dran bauen? Also,
ja, ich denke mir auch so gerade, irgendwie, pass auf, also wenn ich ein Netzteil für Gitarreneffektpedale bauen würde, dann würde ich jetzt drüber nachdenken, was kann man da alles gut dran machen? Und da würde einem ein Ausschalter sofort einfallen und galvanische Trennung. Also es ist total naheliegend, was beim Netzteil für Effektpedale irgendwie dran sein muss. Genau. Und trotzdem gibt es eigentlich so gut wie keins, was so richtig alles kann. Ne?
Ja, ist halt ein bisschen schade, denn hier dieses Voodoo Lab, da wurde halt schon mal echt mitgedacht. Also man kann halt irgendwie eine etwas leerere, nicht ganz so volle Batterie simulieren mit solchen kleinen Potis da dran für so Pedale, die das mögen, so ein altes Wawa oder ein Fuzzface oder sowas. Man kann halt die Stärken verstellen, die Spannung verstellen. Hat recht viele Anschlüsse. Man hat sogar hinten nochmal so ein Kaltgerätestecker-Ausgang, wo man im Prinzip da nochmal hier so einen zweiten Stein davon mit verbinden könnte, ohne dass man nochmal eine zweite Steckdose belegen müsste.
Ah, das ist wiederum ganz cool.
Wenn man jetzt halt nicht mit 8 Ausgängen immer noch nicht hinkommt, aber sich jetzt nicht so eine fette Rack-Variante kaufen will, sondern davon einfach noch einen zweiten, kann man den halt mit so einem kleinen Kaltgeräte-Verbindungsstecker betreiben. So wie früher an den Computernetzteilen immer dran war.
Hm. Naja, so ein also, Kaltgerätekabel halt, ne?
Ja, genau, halt nur in der andere Richtung.
Ja.
Ja, also sowas ist halt alles irgendwie schon ganz cool ausgedacht, aber ein Ausschalter ist trotzdem nicht dran. Hm. Blöd.
Ja, da müsste man sich wahrscheinlich so eine schöne Steckdose draufdübeln, die so einen Schalter hat.
Naja, ich meine, es ist ja nur nicht unbedingt notwendig. Wenn man fertig ist mit Spielen, zieht man halt einen Stecker raus, aber naja, doof ist doof, trotzdem.
Ja, ja, also so ein Ausschalter, das hätte ich auch wirklich gerne an so einem Ding. Also der Nächste, der da hingeht und sagt, ja, pass mal auf, ich baue jetzt so ein Ding, macht einfach so einen Schalter dran.
Genau.
Es kostet nicht so viel auch.
Ja, ansonsten muss ich mir jetzt nochmal am Baumarkt ein Stück MDF zurechtschneiden lassen, dass ich dann lackiere, ein paar Gummifüße drunter und dann rufe ich mal beim Thomann an und sage, hier, mach jetzt mal Kiste. Das geht so nicht mehr.
Dann schraubst du dir dann noch so einen An-Ausschalter rauf.
Ach, naja. Ja, so wichtig ist mir das jetzt auch nicht, aber das war jetzt einfach noch so ein Kritikpunkt, weil es andere Pedale halt haben und das Ding nur gerade ausgerechnet nicht, obwohl es jetzt die Stromversorgung TM ist.
Das ist gar kein Pedal.
Ja, gut. Stein, Kiste, ja. Stromversorgung.
Ja, naja. Ja, also das Harley Benton hat auch keinen Ausschalter, kostet dafür aber auch nur 29 Euro.
Ja, das ist schon.
Das
schon
kann man okay, auf jeden Ding. Fall als Einstieg total empfehlen. Keine Probleme bisher gehabt in 1,5 Jahren Betrieb. So, joa. Was habe ich denn hier noch auf dem Zettel gehabt eigentlich?
Wir hatten noch bösen Strom im Proberaum.
Ah ja, bösen Strom im Proberaum. Das ist auch ganz gut, dass wir jetzt nochmal aufnehmen, weil da habe ich wieder so ein paar Sachen mir erlesen.
Aha.
Also, ja genau, wir haben halt im Proberaum, hat man das, oder haben wir in Anführungsstrichen das Problem, dass wenn die Amps laut sind und man Single-Coil-Pickup hat und so, dann hört man halt irgendwie so Noise. So kriechseln, kraxeln, keine Ahnung. Und das ist das Problem, dass man im Proberaum irgendwie so Noise hat und zu Hause aber nicht. Das haben viele, wenn man so im Internet ein bisschen rumschaut. Das ist relativ üblich oder weit verbreitet, sagen wir mal. Und da haben wir bei der ersten Aufnahme schon so ein bisschen gerätselt, was man da machen könnte und haben aufgerufen, liebe Hörer, wenn ihr schon mal dieses Problem hattet und es gelöst habt, sagt doch mal in den Kommentaren Bescheid. Und dieser Aufruf, der bleibt auch weiterhin bestehen. Allerdings habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch schon ein bisschen recherchiert. Und es gibt halt mehrere Gründe, warum man mit vor allen Dingen mit Röhren-Amps oder so ja dieses Zeug hört. Und einer der Gründe ist, man hat ein unsauberes Stromnetz. Das bedeutet im Zweifel, dass halt von dieser 50 Hertz Wechselspannung, die da so durchs Haus geht, dass da sozusagen Störungen mit im Signal drin sind oder Spannungsschwankungen oder irgendwie so Zeug halt, ja. Zum Beispiel, wenn da irgendwie Neonröhren mit angeschlossen sind oder Halogenlampen oder...
Was so in fast allen Proberäumen der Fall ist, glaube ich.
Ja, und wenn das halt, oder wenn die Schutzleiter irgendwie nicht ordentlich verlegt sind und so ein Zeug, dann... kann dieser unsaubere Strom erstens hörbar sein und zweitens auch die Elektronik beschädigen. Das heißt, Röhren-Amps auf Dauer oder alle elektrischen Geräte wohl, wenn du da so einen unsauberen Strom die ganze Zeit am Anliegen hast, dann gehen die schneller kaputt, ist so die einhellige Meinung. Wenn ihr uns da korrigieren wollt, bitte sehr gerne. Aber das war so in die ersten Rechercheergebnisse. Mhm. Und für diese Fälle gibt es zum einen so Rec-Equipment, sogenannte Power Conditioner, schöner Name auch. Hm. Die sind aber auch vor allen Dingen dafür gedacht, dass wenn man halt mal auf so einem Festival oder irgendwo auf einem Bierfest oder so auf einer kleinen Bühne spielt und der Strom aus dem Dieselgenerator kommt und sehr unregelmäßig ist, beziehungsweise da auch Spitzen durchgejagt werden, zum Teil über Spannungsschutz, den ganzen Kram, das machen diese Power Conditioner. Erstens glätten die sozusagen schön den Strom, den Wechselstrom und filtern den Scheiß raus und schützen vor Überlastung. Das ist an sich wohl erstmal ganz gut zu empfehlen, kosten aber auch so ein bisschen extra Geld. Und dann die zweite Alternative, die man da hätte, wenn man es jetzt nicht ganz so professionell braucht, also von Fuhrmann gibt es halt so ein paar Power Conditioner bei Thomann zum Beispiel, die sind wohl da der Marktführer.
Fuhrmann AC210 AE Power Conditioner.
Ja, sowas in
der Art. So ein paar hier Kaltgeräte, Ein- und Ausgänge und einen fetten Schalter kostet 190 Euro.
Ja. Also wenn man halt viel so unterwegs ist und auch in irgendwelchen Läden spielt, wo Stromsituation immer unklar ist, dann kann man das schon empfehlen. Denke ich mal. Nach dem, was ich jetzt so gelesen habe, ist es keine total schlechte Idee.
Mhm.
Das kann halt irgendwie einige Probleme, die man so in verschiedenen Live-Szenarien hat, mit Strom und die mit Strom zu tun haben, einfach lösen. Was auch noch gibt, das ist dann so ein bisschen die Economy-Variante davon. Es gibt von einer Firma, die heißt, glaube ich, Brennenstuhl oder sowas. Warte mal, ich gucke mal gerade bei Amazon. Gibt es auch bei Thomann zu kaufen, allerdings sind da die Beschreibungen so ein bisschen mangelhaft. Brennstuhl, Steckdosenleisten. Genau, also von Brennstuhl gibt es so Multi-Steckdosen und die haben auch unter anderem Blitz- also und Überspannungsschutz und auch Netzfilter, sogenannte. Und Netzfilter wiederum, ja, also diese Filterfunktion, auch, die auch im Power Conditioner drin sind, die filtern halt so bestimmte Störsignale auch raus, die über die Leitung kommen können. Mhm. Das kann sogar auch hochfrequente Störsignale sein, also so HF oder irgendwie so, die haben halt Hoch- und Tiefpassfilter und versuchen irgendwie sozusagen Scheiß, der ins Strom, in den Wechselstrom nicht reingehört, rauszufiltern. Ja, also die beiden Sachen kann man machen und ich denke, also ich würde sagen, nachdem was ich jetzt so gelesen habe, so ein Überspannungsblitzschutz, Netzfilter, Steckdosenleiste von Brennstuhl, das sind halt die, die einfach relativ gute Bewertungen haben und viele verschiedene Modelle anbieten. Das könnte man in jeden Proberaum einfach bedenkenlos reinlegen, kann seine Geräte eingesteckt lassen und hat dann erstmal schon mal was getan, falls doch mal der Blitz einschlägt oder falls doch mal irgendwas mit dem Stromnetz ist, Überspannungsschutz und so weiter. Und so ein bisschen filtern kann auch nicht schaden. Aber das muss nicht diese besagten Probleme lösen, leider. Ich habe jetzt mal mit dem Typen, mit dem wir uns den Proberaum teilen, der da schon länger drin ist, geschnackt. Und der meinte früher als Tempelhof, weil es ja Tempelhofer Feld, als der Flughafen noch aktiv war, hat er auf seinen Ems auch Funksprüche gehört.
Aha.
Und wenn halt so eine kleine Maschine im Anflug war. Und er meinte, einer der Türme oder so bei dem Tempelhofer Feld, der wäre wohl noch aktiv, so Radar oder was auch immer.
Mhm.
Und er vermutet, dass das eigentlich daher kommt und dass das eher so ein Röhrenverstärker-Mikrofonierungseffekt ist sozusagen.
Ja, das kann passieren.
Dass der halt so Funk im Prinzip aufsammelt und wir das da hören. Und dass das, wenn dem so ist, dann wäre das jetzt auch für die Elektronik nicht kritisch. Ist halt ein bisschen nervig, aber ist nicht dramatisch. Mhm. Und wenn man spielt und so, hört man es halt auch nicht. Es ist wirklich nur so, die Gitarre liegt unten und man hat Volume auf und so, dann hört man das. Ich habe auch einen Artikel gefunden oder einen Forumspost, wo einer meinte, ja, wir sind in einen neuen geilen Proberaum eingezogen, aber unsere Amps, die tröten hier auch irgendwelchen Noise die ganze Zeit durch die Gegend und dann haben sie rausgefunden, dass es die Oberleitung von der Bahnstrecke nebendran ist oder so, die ihn da elektromagnetisch in den Raum strahlt und da gegen sowas, also dieses, was wir jetzt wahrscheinlich haben in Tempelhof oder was nicht schlimm ist, aber was zum Beispiel die da im Forum ein bisschen doller hatten, dagegen hilft dann eigentlich nur noch so ein Faradayscher Käfig, ja, den man sich in seinen Proberaum zimmert.
Und das wird schwierig.
Das ist eher nicht so leicht machbar.
Ja.
Wenn ihr das andere Problem habt, dieses Stromproblem, ja, das heißt, euer Strom ist unsauber oder was ganz oft ist, so bei Brummschleifen, also wenn ihr so komische Effekte habt, wie ihr kriegt eine gewischt, wenn, oder nicht gewischt, aber so ein kleines Zipsen, wenn ihr an unterschiedlichen Steckdosen eingestöpselt seid, jetzt zum Beispiel die Gitarrenspieler oder so, ja, und dann berührt ihr euch mal zwischendurch, aus welchen Gründen auch immer, und dann kriegt ihr so einen kleinen Funken oder was auch immer, dann ist das meistens eher so ein Schutzleiterproblem wohl.
Ja. Mir ist mal ein Lichtbogen vom Mikrofon an meine Lippe geschlagen, das war ein bisschen eklig.
Da kann es sein, dass ihr echt so eher grundlegende infrastrukturelle Probleme habt mit der Elektrik. Mhm. Und dafür haftet im Zweifel auch der Vermieter, wenn ich das jetzt soweit gelesen habe. Also da sollte, wenn ihr da irgendwie, wenn ihr so eine Effekte habt, holt euch mal einen Elektriker ran, der da mal so ein bisschen rummisst und guckt und checkt das mal aus, weil das sollte eigentlich nicht so sein. Und wir hatten ja in der ersten Aufnahme dieser Episode, hattest du ja erzählt, so von Effekten mit deinem MacBook Pro bei der Theateraufführung, Mischpult und so weiter. Und du hast nicht dieses Kabel mit dem Schutzleiterkontakt verwendet. Hm. Da jetzt so beim Rumlesen hat sich auch nochmal zumindest, ja, was ich da halt so gefunden habe, der Verdacht erhärtet, dass es mit Schutzleiterstecker nicht passiert
auch nicht so
wäre.
Getan ist? Ach so, okay.
Der so Brummschleifen, Potenzialunterschiede und so weiter, das kann man mit diesen Schutzleiterstecken, das sind halt diese Schuko-Stecker, die dicken, nicht die einfach so ganz flach sind mit zwei Stiften draußen, sondern die runden, wo oben und unten nochmal so ein Metallkontakt ist.
Hm. Bin ich dann auch noch drauf gekommen in der nicht veröffentlichten Sendung, man kann ja hier an diesen MacBook-Netzteilen, da kann man ja hier einmal dieses lange Kabel anstecken, wo dieser Schuko-Stecker dran ist. Oder halt dieser kleine, hier zweipolige, komische Mini-Futzelstecker. So, nun meine Frage, ob vielleicht irgendjemand so ein Dritthersteller-Teil kennt, wo man sich halt direkt auf das Netzteil hier so einen Schuko-Stecker draufstecken kann und ohne dieses lange Kabel dazwischen. Das ist mir zu fett und zu lang und zu batzig und das Kurze reicht mir meistens völlig aus. Bloß es wäre halt cool, auch diesen dicken Stecker da dran zu haben. Das könnte natürlich sein. Das wäre eine coole Sache, sowas hätte ich gern.
Ja, genau. Und wenn ich jetzt totalen Scheiß erzählt habe, das war jetzt ja auch gefährliches Halbwissen, würde ich sagen, bitte unbedingt nochmal in die Kommentare schreiben. Ihr habt doch immer so tolle Links zu PDFs und Veröffentlichungen und hier ist die Wahrheit in der Vergangenheit gehabt. Das hätten wir jetzt zu dem Thema bitte auch nochmal ganz dringend. Ich werde auch noch mal mit meinen Elektrik-Nerds so ein bisschen schnacken und gucken, ob wir mal nichtsdestotrotz sozusagen auch so eine kleine Messung so von dem Wechselstrom bei uns im Proberaum mal machen können. Und wenn ich rausgefunden habe, ob das einfach zu machen ist oder nicht oder ob das Sinn macht oder nicht, dann sage ich dann nächstes Mal auch nochmal Bescheid. Ja, aber wie gesagt, bei uns im Proberaum scheint das eher so Funk Kram von Tempelhof zu sein, der in dem Fall jetzt nicht kritisch ist. Ich hatte halt nur so ein bisschen Sorge, dass das sozusagen im Prinzip eigentlich so unsauberer Strom wäre, weil ich schon zumindest mal vorher auch schon davon gehört habe, dass das eigentlich auch für die Gerätschaften nicht so toll ist. Es gibt aber auch tatsächlich Gerätschaften mit eingebauten Netzfilter, also die wohlgebaute in Elektronik, und das ist im seltensten Fall was aus Amerika.
Ja, Strom haben die es da irgendwie nicht so.
Nee. Da gibt es Netzfilter zum einen, es gibt auch von Fuhrmann so eine kleine Box, die man sich theoretisch in seinen Verstärker, also wenn es ein Kombo ist, mit reinschrauben kann und sozusagen den Netzfilter da gleich mit im Amp drin hat.
Wenn, das ist jetzt die ich hier gerade aufhabe, die ich vorhin schon genannt habe, diese kleine, 210 für 190 Euro.
Da gibt es dann also so ein Bild, wo es in der Combo mit reingeschraubt ist. Wenn's dir
genau, es liegt da hinten in so einem Fender Combo Amp mit drin.
Ja.
Also ich verstehe das jetzt richtig, man geht mit seinem normalen Kaltgerätestecker da in dieses Ding rein von der Steckdose und geht dann aus diesem Kasten wieder raus in seinen Amp und das bügelt zwischendurch ein Stromglatt und macht aus, wenn irgendwie Spannungsspitze kommt oder sowas.
Genau.
Aha. Okay, aber das wird auch mal noch eine Anschaffung wert.
Ja, und gerade wenn man sich halt
für üble Proberäume.
Genau, aber wie gesagt, diese Brennenstuhl-Multisteckdosenleisten mit Überspannungsschutz und Netzfilter sind vielleicht schon mal eigentlich ausreichend. Also diese Rec-Hardware-Variante, also ich glaube, ich würde das lieber nicht.
Wie heißt das Ding? Brennenstuhl-Multi?
Ja, ich packe mal Links in die Shownotes. Ich habe das schon rausgesucht, aber wenn man bei Amazon danach sucht und Netzfilter noch mit ins Stichwort reintut, dann... Die haben halt auf ihrer Webseite, wenn du auf die Brennenstuhl-Webseite gehst, die haben tausende Multisteckdosen in allen in allen Performance-Formen, ja, also so die ganz billigen Plaste 0815-Dinger bis hin so richtig Druckguss, massiv irgendwie an die Wand schrauben und ja. Keine Ahnung, mit 1000 Features und bis 60.000 Ampere Überspannungsschutz, ob das jetzt wirklich hält,
ja.
Sei nochmal dahingestellt, aber besser als irgendwie ein wildes Kabelnest im Proberaum, wo dann wirklich garantiert irgendwie alles abbrennt, wenn mal doch der Blitzableiter
ja.
nicht so tut, wie er soll. Naja. Ja,
so ein Teil tue ich auch mal gleich mit hier auf die Wunschzettel.
Ja, so und jetzt haben wir auch die 2 Stunden tatsächlich gleich schon voll geschafft wieder.
Ha, wer hätte es gedacht?
Eine Sache möchte ich noch kurz am Ende erwähnen,
no.
Weil ich damit jetzt gerade so ein bisschen Spaß habe. Wieder, ich habe mir mal dieses Rocksmith gekauft, dieses Spiel, was so im Prinzip wie Guitar Hero ist, nur mit echter Gitarre.
Ja.
Und mit ein bisschen mehr Lernanspruch tatsächlich richtig Gitarre zu spielen. Das heißt, man kann seine normale Gitarre einstecken, man braucht ein spezielles Kabel, was bei dem Spiel dabei ist, wenn man es halt in der Box kauft. Und dann gibt's halt so lustige Arcade-Spiele, um irgendwie Slides und Bending und sonst was zu lernen. Und ganz viele Songs von echten Bands, also richtig die Originaltracks, nicht irgendwie 0815 MIDI nachgespielt, sondern schon so
anständig.
Richtig anständig. Und das habe ich eine Weile lang auch gespielt. Das hat auch ein bisschen mir geholfen, würde ich sagen, so meinen Noten-Akkordhorizont und so weiter zu erweitern. Und da habe ich letztens gelesen, dass jetzt, kann man auf Steam dann kaufen, The Doors, Bob Dylan und Oasis Song Packs wurden hinzugefügt und noch ein paar andere Bands, aber die drei haben mich jetzt persönlich mehr interessiert. Und da habe ich mir letztens The Doors mal für Rocksmith gekauft und da sind irgendwie 3 oder 4 Songs drin. Und jetzt spiele ich so abends so auch so zur Entspannung immer noch dieses Riders of the Storm und es ist auch so richtig original mit dem Regen am Anfang und wirklich die Originalaufnahme nur dann eben noch transkribiert zum Lernen, wie man dann die Leadgitarre dazu spielen kann.
Na cool.
Ja, macht voll Laune. Also das möchte ich tatsächlich nochmal erwähnen, weil es schon eigentlich, also von diesen Lerntools oder also spielerisch irgendwie neue Sachen kennenlernen und sich ein bisschen austoben, ist es wirklich schon ganz cool geworden. Kann man auch auf der Xbox und PlayStation spielen übrigens. Und auch gegeneinander, soweit ich weiß.
Ja, also wenn man jetzt nicht irgendwie so krass Spezialzeug bräuchte, wäre das so zum Lernen, glaube ich, ziemlich cool, wenn es dann noch irgendwie mehr Möglichkeiten gibt und jetzt mal nicht immer auf solche lizenzierten Erweiterungspacks angewiesen wäre, sondern irgendwie hier iTunes Mediathek auf Song angeschmissen und dann.
Ja, wobei aber das
ging das Grund, damit irgendwie, das wäre cool.
Das Grundfüllhorn ist schon mal echt eigentlich wirklich nicht schlecht.
Ja.
Und diese Arcade-Spiele, die sind tatsächlich wirklich sehr witzig. Also gibt es so Autorennen zum Skalenlernen. Also zum Beispiel fängst du an mit der Pentatonik, so hast eine Rennstrecke und da sind Hindernisse drauf und du wirst vom Polizeiauto verfolgt. Und du wechselst die Spuren, indem du halt die Pentatonik so rauf und runter gehst. Ja. Und kannst die Polizei und so abschütteln, wenn du dann irgendwie auf eine andere Autobahn wechselst, so einen Exit nimmst. Und den Exit nimmst du, indem du sozusagen die Pentatonik in der nächsten Lage spielst. Und so,
ne? Cool.
Also es ist wirklich so total spielerisch und die Spiele sind auch alle ziemlich cool gemacht. Und irgendwann. Also du hast so ein ganz anderer Lernprozess. Also es ist nicht so stumpf zum Metronom, das ist ja auch ganz wichtig, aber so du hast, was ja beim Lernen, beim Gitarrespielen auch immer so eigentlich ganz hilfreich ist, so deine Geschwindigkeitsgrenzen zu pushen, ne?
Ja.
Und das passiert in diesen Spielen so relativ gut, dass sie dich so immer so ein bisschen mehr fordern. Also du hast gerade so geschafft, ja, und denkst ja, ja, ausruhen, alles easy. Dann lassen sie dich noch 2-3 Mal so spielen. Aber wenn du die nächste Highscore oder so erreichen willst, dann musst du halt nochmal einen Zacken drauflegen und irgendwie kommst du dann so ganz automatisch in so einen, weißt schon, Zockermodus.
Mhm.
Und nebenbei trainierst halt voll deine Hand-Augen-Koordination und Geschwindigkeit. Also das klappt schon ganz gut, würde ich sagen.
Ja. Ja, üben hier, apropos, ich spiele ja recht viel so zu normalen Aufnahmen dazu, einfach weil es Spaß macht und um es auch irgendwie zu üben, gerade für so Coverband-Geschichten oder sowas, um so den Sound ein bisschen zu verinnerlichen und manchmal steht man dann da aber vor dem Problem, dass halt natürlich manche Bands ihre Gitarren auf S runtergestimmt haben, einen halben Ton und damit ihre CD aufgenommen haben. Und man sitzt dann da mit seiner Normalgestimmten und muss halt entweder runterstimmen oder auf eine schon runtergestimmte nochmal ein Capo dran machen, wenn man es wieder im Standard spielt, oder man braucht einfach eine zweite Gitarre. Ja, und das ist immer so ein bisschen nervig. Bloß da gibt es ja ein paar Softwarelösungen für, die den Pitch oder den Key von einem Song verändern können, ohne dass es scheiße klingt. Sowohl für einen Rechner als auch fürs Telefon. Ich habe jetzt gerade mal ein paar auf dem Telefon durchgetestet, weil ich nicht immer irgendwie einen Rechner mitschleppen will, wenn ich irgendwie auf der Couch sitze, um Gitarre zu spielen. Und irgendwie bin ich da bloß an Mist geraten. Also es gibt halt einmal die Variante von der Mac-Software Capo fürs iPhone. Dann gibt es noch eine Software, die heißt AnyTune, und den Amazing Slowdowner. Die habe ich mir jetzt alle dreimal angeschaut, und eigentlich sind alle drei in unterschiedlichen Disziplinen gleich mies.
Kann man den Amazing Slowdowner rauchen?
Leider nicht.
Klingt so.
Amazing Slowdowner hat halt einen geilsten Namen, aber naja, nee, es hat immer so ein bisschen blöd gemacht mit Geschwindigkeiten oder den Key von Songs über irgendwelche Schieberegler auf so Mini-iPhone-Display regeln und dann damit irgendwie was zu treffen. Ich hatte das letzte Mal schon beschrieben, hört euch mal irgendwie auf dem Telefon so einen 2-Stunden-Podcast an und dann scrollt mal mit dieser hier Zeitschiebe Nadel dort irgendwie punktgenau, um eine Minute in einem Podcast zu finden. So, das kannst du halt voll vergessen. So, und dann gibt es ja halt auch Bands, die nicht nur die Gitarre in halben Stunden runtergestuft haben, sondern wo es irgendwie in der nachträglichen Bearbeitung irgendwie nicht ein ganzer halber Ton war, sondern irgendwie nur ein Viertel, oder wo die Gitarre nicht auf, 44,1 Kilohertz gestimmt wurde, sondern auf irgendwas anderes. Und das ist dann halt wirklich nervig, gerade wenn man irgendwie mit seiner...
440 Hertz meinst du?
Oder so, ja.
War mir Kilohertz wäre ein bisschen krass.
Ja, stimmt. Naja, ja, genau. Nee, ist halt mega nervig, wenn man halt so mit seiner normal gestimmten Gitarre irgendwie dazu mitspielen will, einfach um es zu lernen oder sowas. Und naja, muss man halt irgendwie eine Software zurande ziehen oder die Gitarre umstimmen. Bloß wenn man halt noch irgendwie eine Setlist von anderen Songs vor sich hat, wo Standardwerke drin sind, dann ist es ein bisschen nervig. Wie gesagt, ich fand jetzt alle, jede von diesen Softwaren nicht gut, weil sie entweder hässlich waren oder unbenutzbar. Im Prinzip meiner Meinung nach müsste man sowas wie Geschwindigkeiten oder hier Tonhöhenveränderungen einfach mit Knöpfen machen. Also hier einfach Plus und Minus, und dann ist halt gut, und für irgendwie Feintuning wahrscheinlich noch ein Schieberegler drunter, aber so wie das jetzt gemacht ist bei allen dreien, ist es ziemlich blöd, da irgendwas genau festzulegen. Es funktioniert zwar irgendwie mit ein bisschen Gefrickel, aber es ist noch nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss. Ich bin jetzt bei Capo geblieben, weil es halt irgendwie am hübschesten ist und so am wenigsten beschissen funktioniert, sage ich mal. Was mich halt bloß bei der iPhone-Software immer noch ein bisschen stört: man kann zwar Songs schön langsam machen, ist auch ganz gut zum Üben, gerade wenn man irgendwie einen Song noch nicht kennt, bloß ich brauche die Methode, das Ding schneller zu machen. Einfach um, wie du gerade schon meintest, irgendwie ein bisschen die Schnelligkeit zu trainieren. Gerade irgendwie bei so einem metalmäßigen Gehacke-Songs, wo man viel Downstrums spielt, ist es echt hilfreich, das mal irgendwie ein bisschen schneller zu üben, um halt einfach so die Muskulatur auch ein bisschen aufzubauen. Das ist ja doch ganz schön anstrengend, was man da teilweise spielt, wenn ich so an meine Metallica-Zeiten denke. Genau, also ich will Capo haben mit einem vernünftigen Regler, um die Tonhöhe einzustellen und schneller machen. Ich hoffe mal, dass es die Variante auf dem Rechner kann. Die habe ich jetzt noch nicht ausgecheckt.
Ja, die kann auf jeden Fall 1,5-fach schneller immerhin, aber okay. Das reicht ja wahrscheinlich noch nicht, ne?
Ja, so stufenlos wäre es halt ja, richtig
kannst,
cool.
Du kannst stufenlos. Also der, ja, okay. du hast so diese Presets irgendwie normal, halb so schnell oder dreiviertel halb, ein Viertel schnell und eben nach oben bis 1,5-fach. Aber ich dachte auch immer, das ist so festgefahren und man kann nur klicken.
Ja.
Bis ich dann festgestellt habe, nee, da gibt's so ein bisschen verstecktes User-Interface, aber du kannst da drunter auch so einen Slider, ich glaube, wenn du rüber hoverst,
ach,
so einen
okay.
Slider, und dann kannst du es stufenlos rechnen.
Na gut, das ist ja dann schon mal nicht verkehrt. Nee, aber ich freue mich ja immer, dass ich so diese tolle Gabe erwischt habe, irgendwie einen Song zu hören und den nachspielen zu können, bloß mich nervt es dann halt immer, wenn das Tuning den nicht hinhaut und ich da irgendwas rödeln muss, gerade wenn ich mehrere Sachen spielen will, und da ist so eine Software dann halt echt praktisch. Ich habe das bis jetzt immer mit meinem alten DJ-Programm da gemacht, ich habe dieses Traktor auf dem Mac, das kann es ja im Prinzip auch halt Geschwindigkeit und Key stufenlos regeln. Das hat immer ganz gut funktioniert, aber es ist halt erstmal so eine Mega-Software, die auch eigentlich dafür diesen Anwendungsfall direkt nicht wirklich geeignet ist, wo man dann erstmal wieder in Audio-Einstellungen rumfriemeln muss und so einen ganzen Mist. Und das war mir jetzt ein bisschen zu blöd, deswegen habe ich mich mal nach Alternativen umgesehen und bin jetzt irgendwie bei Capo hängen geblieben, falls es zurzeit noch am wenigsten blöd ist.
Aber falls irgendwelche Hörer auch da wieder einen Tipp haben, her damit.
Ja, genau, immer gern. Ich versuche auch mal irgendwie den Capo-Entwickler zu erreichen. Also die Software, die sieht auch so aus, als gerade auf dem iPhone, als ob da schon Ewigkeiten kein Update mehr hinterherkam. Ich hoffe, dass er die noch nicht fallen gelassen hat. Dann das wäre eigentlich mal noch eine schöne Sache, gerade auf dem Telefon.
Ja.
Ja, also üben, gerade mit irgendwie Aufnahmen dazu, die euch gefallen. Es kommt gut. Schützt Gehör.
Okay, mach ich.
Ja, macht das. Macht doch Spaß irgendwie. Es hat so ein bisschen was von so einer Jam-Session, wenn man irgendwie sich so ein Stück drauf drückt, was man mag.
Ja, guter Tipp. So, 2:11.
Na, super.
Oder, naja, wir haben ja vorher noch ein bisschen Gelaber aufgenommen, aber...
Haut schon hin.
Ja.
300 Hertz Standardzeit.
Genau, jetzt haben wir hoffentlich keine Audio-Knackser drin, das heißt, die
veröffentlichen. Sonst raste ich aus.
Nee, bestimmt nicht. Ich versuche mal noch von dem Solid Gold FX so hinten noch ein paar extra Tönchen ranzuschnippeln, dass ihr das auch mal hört. Wir hören uns vor allen Dingen beim nächsten Mal. Es sei denn, wir schaffen es nicht von dem Brian Jonestown Massacre Konzert.
Genau, falls wir es nicht nochmal schaffen, zum Brian Jonestown Massacre Konzert ist hier Hörertreffen, wenn ihr Bock habt.
Genau, aber das ist ja auch schon im Juni, von daher, es wird knapp, ne? Aber wir versuchen mal noch eine neue Folge.
Wir müssen
Folge
mal zusehen diesmal, genau.
Ein bisschen eher rauszudrücken. Also, werte Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis denne. Tschüssen.
Tschüss.
Thank you.